5, 6 Euro ist eigentlich Minimum, ne? Dass du eine ordentliche Qualität kriegst. Dann kriege ich wieder Zuschriften und dann sagen die, also ich habe hier den Wein für 2,90 Euro und der schmeckt mir wunderbar. Also das ist toll.
Mach dir um deine Nase echt keine Sorgen. Also weil ohne Kopf wärst du auch wirklich einfach schöner. Es ist halt...
Aber ohne Kopf, so ohne Kopf wäre ich so groß wie du.
Wir sind so nett zueinander. Nach 2 Flaschen Wein habe ich endlich meine Steuererklärung gemacht. Ich bekomme 35 Millionen Euro zurück. Wie geil ist das?
Ja, super. Das ist super. Sehr schön.
Ja, auf die 35 Millionen. Prost.
Prost.
Es ist jetzt, also aber echt jetzt Kopfkino. Der Höhepunkt bei einem Wein ist vergleichbar mit anderen Höhen.
Nathalie, jetzt ist Zeit für deinen Trinkspruch.
Richtig.
Ich kann keine Trinksprüche.
Was sagst du nochmal?
Du kannst keine Trinksprüche?
Hola, queridos fanáticos del vino. Tengo sed y muchas ganas de que llegue el capítulo de hoy sobre los vinos de Andalucía. Y aquí están mis dos hombres del vino, Quarkve, Sebastián Zuni y Thomas Weiklugscheißer Ickel.
Oder wie man bei uns in Norddeutschland sagt, moin.
Moin.
Hi.
Hi. Tag. Tagchen. Schön, euch zwei Rabauken wieder mal da zu haben.
Dietmar, du kannst Fremdsprachen?
Ja, ich spreche gern mal Französisch.
Das wusste ich gar nicht. Ich freue mich schon den ganzen Tag auf diese Aufnahme heute Abend, weil wir ein sensationelles Thema haben. Ich war schon zweimal im Urlaub da. Ich liebe diese Gegend. Und bitte gestatte es mir, dass ich zwischendurch Urlaubsanekdoten erzähle. Oh, ich sage nur Bastian Pastewka in der Sherryfabrik. Das hatten wir schon bei dem Merget. Und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf unsere Gäste, weil sie ist eine unfassbar sympathische Frau.
Unfassbar. Sie strahlt die ganze Zeit, Stirn. Also ich sehe es richtig. Aber was ich auch nochmal fragen muss, sag mal, du erzählst ständig irgendwie, dass du im Urlaub warst. Jedes Mal bei irgendeinem Thema warst du im Urlaub dort. Arbeitest du eigentlich auch?
Für mich ist Arbeit wie Urlaub. Das ist die große Begründung, warum man sagen kann, ich war da im Urlaub.
Ja, nee, ist klar.
Ja.
Ja, ja.
Du sagst immer, du hast da irgendwo Theater gespielt. Das ist so ähnlich.
Ich war in Andalusien habe ich noch nie, ja. noch nie Theater gespielt.
Noch nie? Nee. Noch nie. Dabei wärst du ein so schöner Flamenco-Tänzer. Ich kann es mir richtig vorstellen.
So schön in diesen rot-schwarzen Kleidern, ne? Ja, also mit Fächer genau. Und so.
Ja. Hättest du Anfang des Jahres wirklich abgenommen, würde es gut aussehen.
Zu deinem Bart sage ich nichts mehr. So, okay. Ich würde einfach sagen, lassen wir uns einfach von unserer neuen Gästin berieseln und lassen wir sie uns reinholen, oder?
Jawohl.
Okay, also, unsere heutige Gästin ist Weinberaterin und Weinautorin, Deutschlands bekannteste, charmanteste und herzlichste Sommeliere, Unternehmerin, ehemalige Balletttänzerin, Pianistin, Lemberger Liebhaberin, eine im Weingeiste lebende Baden-Württembergerin, Weinbegleiterin bei Kaffee oder Tee, im ARD Mittagsmagazin oder sogar auch bei Grill den Hänsler. Die Frau mit 100.000 Volt, eine gute Laune Powerfrau, eine Genussbotschafterin in Sachen Wein. Denn laut ihrer eigenen Aussage sind Menschen, die nicht genießen können, ungenießbar. Und genau deshalb ist sie bei uns ganz klar richtig. Denn wenn wir eins können, dann immerhin genießen. Also herzlich willkommen bei In Vino Wer Wie Was, Nathalie Lump.
Yay! Wow, hi Jungs, das ist eine Begrüßung. Das habe ich noch nie erlebt.
So soll es sein, ja.
Wow, ich bin geblättet.
Wenn du morgen kommst, bekommst du es jeden Tag.
Ach, ja, bitte.
Nein, so soll es sein, so soll man begrüßt werden. Man stellt sich mal vor, man würde jeden Morgen beim Aufstehen so begrüßt werden, ne? Oder so zum morgendlichen Kaffee, das wäre doch mal was.
Oh, ich würde nur noch schweben. Brauchst du keinen Wein mehr.
Schön, dass du hereingeschwebt bist, Nathalie. Wie geht's dir?
Ja, jetzt gut. Also nach anfänglichen technischen Problemen ist es jetzt ganz okay.
Ach, die Dreiviertelstunde haben wir rausgeschnitten, gar kein Thema.
Also Sebastian ist einfach Gold wert.
Ja, unsere Quarkfee kann das. Also das ist unglaublich. Wir wissen ja schon gar nicht mehr, was wir ohne ihn machen würden, wenn er nicht wäre.
Kein Podcast. Das ist aber echt schön.
Ja,
das ist
ja Ehre, wem Ehre gebührt, mein Lieber. Ne? Muss man einfach mal so sagen.
Nathalie, Andalusien. Wie kommt eine badische Prinzessin wie du auf Andalusien?
Ja, es ist gerade mein neuestes Baby. Andalusien ist ja eine der ältesten Weinregionen, die wir kennen. Also irgendwie waren sämtliche Völkerschaften irgendwann mal im Süden gewesen. Und ich bin durch Zufall vor 2 Jahren dorthin gekommen. Also ein deutscher Unternehmer hatte ein Weingut vor einigen Jahren dort als Hobby gegründet. Und er fragte, ob ich ihm helfen kann. Und ich habe gesagt, boah, also Wein verkaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Flasche Wein verkauft. Also da sehe ich mich nicht. Und dann bin ich eben dorthin und wir haben überlegt, also was kann man machen. Und ich habe dort eine neue Weinserie kreiert. Und somit war ich jetzt ein paar Mal dort unten gewesen. Und es ist so, wie er sagt, ne, vorhin, es ist feurig, ja, wenn du dann auch nachts in den Bars bist, in den Tapas-Bars oder anschließend in den nächtlichen Bars, wo sie zum Teil auch noch Flamenco tanzen oder so, also sehr spontan, ne? Es ist einfach genial. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir heute mal über diese schöne Region reden, die ja in Deutschland noch eigentlich gänzlich unerkannt ist. Also okay, vom Urlaub her ja, aber ja, man hat es ja immer nur mit Sherry verbunden und Sherry hat ja in Deutschland nie so richtig Fuß gefasst. Eigentlich schade. Also ich mag auch gerne Sherry. Ich meine, wenn du so, weißt du, in dem goldenen Sherry-Dreieck bist, also diese Hauptregionen für Sherry, und da sitzt du mittags auf der Piazza und isst so ein paar Tapas. Und dann trinkst du mit 2 Personen ein halbes Fläschchen Sherry. Bei uns würde man sagen, oh, um Gottes Willen. Aber nein, das geht dort ausgezeichnet. Also es ist wirklich etwas Besonderes, ja. Es lohnt sich, diese Region zu entdecken.
Absolut, eine wunderbare Region. Ich war 2 Mal da. Ich habe es so genossen. Sevilla, Granada, Tarifa, diese ganzen Städte. Ist ja wirklich auch jeder anders. Malaga fand ich ganz, ganz, ganz toll. Aber wirklich, es heißt immer in Deutschland, das ist Sherry. Sherry, Sherry, Sherry. Mhm. Weißer Sherry, süßer Sherry, aber irgendein Sherry ist es. Und als du um die Ecke kamst mit dem Thema andalusische Weine, hat mich das selber, muss ich ehrlich zugeben, ein wenig vor Herausforderungen gestellt, weil ich auch, ich glaube, noch nie hier in Deutschland andalusischen Wein gekauft habe. Aber das war eine gute Herausforderung. Es hat Spaß gemacht, sich da was rauszusuchen. Ich bin sehr gespannt, was dieser Abend heute mit uns bringt.
Absolut, absolut. Weil vor allem denkt man ja, wenn man an spanische Weine denkt, bist du eher dann sofort beim Rioja, ne? Oder und eher die anderen Regionen. Aber Andalusien ist genauso wie damals bei Andreas Englisch, der mit Sanratino kam. Ne? Wo wir auch gedacht haben, ups, wo kommt der denn jetzt her? Deswegen war es tatsächlich eine Herausforderung, weil man da auch nicht so bewusst danach sucht, wenn man das jetzt nicht weiß. Aber das Suchen danach, das ist immer so eine Freude. Ne? Man wird so zum kleinen Trüffelschweinchen und denkt so, mein Gott, also ich bin jetzt sehr gespannt auf unsere 3 Weine heute, weil wir werden sie heute nicht sozusagen blind verkosten, weil das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Wir haben sie sozusagen schon offen stehen. Die versprechen so einiges. Also ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was uns da heute erwartet. Alleine auch schon die Etiketten sehen sehr vielversprechend aus. Das kann ich auch schon mal sagen.
Apropos Trüffelschwein. Weinprinzessin, magst du uns einen ersten Wein kredenzen?
Jana, absolut super gerne. Ich habe richtig Durst bekommen, ja, und auch Durst wieder mitgebracht. Und wir fangen mit dem Weißen an. Den habe ich hier aktuell bei mir noch in meinem lilanen Säckchen, aber ihr habt ja schon ausgepackt und ich hatte auch schon...
Ja, ich hole ihn mal schnell.
Ich habe mein Glas auch schon etwas vorgekühlt. Ich bin hier gerade dabei noch bei der Aktion so ein bisschen Eiswürfel hier über die Tastatur geschüttet.
Was?
Ich trinke den Wein nicht mit Eiswürfel. Nein, mein Glas sollte noch etwas vorgekühlt werden.
Ah, der feine Herr.
Ja, ich lerne ja auch ein bisschen mit dazu, ne?
Der Wein kommt von Dietmar, richtig?
Richtig.
Dietmar, ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitbringst.
Ja, ich dachte mal, ich mache einen auf Lose, ja, weil ich fange auch mal mit dem Weißen an.
Für alle, die uns übrigens nicht über das Reel mit Christian Lose gefunden haben auf Instagram, das mittlerweile bei einer knappen 500.000 Aufrufen steht, wir verstehen es bis heute nicht. Christian Lose hat ja seine flache Hand aufs Glas gelegt und hat dann einfach einmal irre geschüttelt, um ein bisschen zu oxidieren. Das Ding hat diesen Podcast sehr weit in die Charts nach oben gespült, dass er das gemacht hat. Wir danken Christian bis heute noch für diesen Move. Hallo Christian.
Sag mal, darf ich mal dazu sagen, ja, dass viele wissen es gar nicht, dass Spanien die größte Rebfläche der Welt hat, ne? Also wenn man das rebentechnisch sieht. Und ihr hattet ja vorhin gesagt, ja, früher hat man immer so an Rioja gedacht.
Was die kleinste Region ist, ne?
Das habe ich echt viele, viele Jahre erlebt, also, dass die, wenn ich früher gesagt habe, oh, ich habe, also meine große Entdeckung war vor vielen Jahren Ribera del Duero, also als die Region gerade so en vogue kam. Und es war echt so schwer, das zu vermitteln, weil immer alle sagten, ah ja, Rioja. Nein, dadurch, dass es die größte Rebfläche weltweit ist, gibt es natürlich auch viele andere spannende Regionen, ne?
Ja, und aber vom Namen her und vom Titel her sind die Franzosen, Italiener dann doch immer noch ein Stück weg. Und Spanien ist für viele Rioja, Tempranillo und viel mehr Namen kennt man einfach nicht, von dem, was da so rumläuft.
Das stimmt, ja.
Spannend. Nathalie, hast du ihn schon im Glas bei dir?
Yes, ich habe ihn schon im Glas.
Wenn wir eine Sommeliere zu Gast haben, dann werden wir uns hüten, zuerst etwas zu sagen.
Ah, ich möchte euch aber nicht vorgreifen, also bitte, bitte. Mein Dietmar, du hast den Wein ausgesucht.
Ja, ich habe den Wein ausgesucht. Ich fand es sehr spannend, als ich gesucht habe nach Weinen. Natürlich, wenn du das erst anfängst, in diesen Gegenden zu suchen, kommst du automatisch erstmal auch auf Sherry. Und aber Sherry wollte ich nicht, weil ich wollte wirklich einen schönen Wein finden und landete dann bei diesem Weingut, was ich gleich erzählen werde davon. Und fand es sehr interessant, ich finde es auch immer sehr interessant, wer dann die Winzer, Winzerinnen sind, die anfangen, diesen Wein mehr oder weniger zu kreieren. Und fand dieses Weingut so interessant und habe mich dann ein bisschen belesen, auch über die Weine, die dort herkommen, und habe dann einfach gesagt, gut, den möchte ich jetzt bestellen, weil ich bin so angefixt von diesem Wein und freue mich. Also wir haben hier einen Weißwein im Glas und es ist eine Rebsorte, die, glaube ich, gerade durch dieses Weingut wieder an eine größere Präsenz dadurch erhält. Es ist nämlich die Pedro Ximénez Rebsorte. Da kannst du anscheinend gleich ein bisschen besser mehr noch davon berichten. Und ich bin mal gespannt, was sie jetzt erstmal sagt über den Geruch, bevor wir überhaupt gleich anstoßen.
Pedro Ximénez ist doch normalerweise eine Sherry-Traube.
Absolut, ja, ja. Und meist für die süßen Sherrys. Also in Spanien gehst du ja dann von Tapa-Bar zu Tapa-Bar. Ah, nee, ich erzähle es nach dem Wein. Komm, wir probieren erst mal den Wein, bevor ich da. Aber Dietmar, eins muss ich sagen. Ja. Normalerweise bin ich mit den spanischen Weißweinen eher so ein bisschen auf Kriegsfuß. Also früher fand ich die Albarino aus Galicien mega gut, ne? So vor 20 Jahren. Und Santiago de Compostela ist so toll und alles. Aber mittlerweile schmecken die irgendwie alle nur noch nach Ananas. Also jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, aber sie nehmen gerne so Aromahefen und es ist irgendwie so alles easy drinking, nett, also so ein bisschen Mainstream. Und dann ist ja die zweite bekannte Region für spanische Weißweine ist Rueda auf dem Hochplateau von Castilien y León. Aber auch da, weißt du, das sind eher so, ja, nette Weine. Mhm. Und wenn du jetzt im Restaurant bist und hast ein tolles Essen, und in Spanien gibt es ja eine wahnsinnig kreative Küche, also die haben ja die Molekularküche auch erfunden und so. Und ich tat mich immer schwer mit den Weißweinen. Jetzt habe ich einen Weg gefunden. Es gibt ein tolles Sterne-Restaurant, La Costa in El Ejido. Mhm. Und der Sommelier dort, Paco, der hat immer genau solche Weine, wie du jetzt ausgesucht hast. Also es gibt sie, aber man braucht wirklich ein Trüffelschwein dafür.
Also ich rühme mich gerade selbst mit einem kleinen, ja, also das klingt schon mal gut. Ich hatte erste Befürchtung, als du anfingst und sagtest so, die Weißweine aus dieser Gegend haben mich bisher nicht mehr. Also ich bin sehr gespannt. Ich sage einfach mal einen Trinkspruch und dann legen wir einfach mal los.
Okay.
Ich habe mir überlegt, weil du einfach diesen Spruch einfach hast, Menschen, die nicht genießen können, sind einfach ungenießbar. Ja, und darum sage ich einfach, es ist besser zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
Ja.
Oh.
Oh. Aus tiefster Seele. Ja. Cheers.
Cheers.
Also, wenn wir ja so fachlich richtig probieren, dann halten wir ja immer erstmal unser Glas so schräg gegen weißen Hintergrund und looket erstmal nach der Farbe. Und ich sag euch, ja, also in 90% sagt man Strohfarben. Also dann hast du schon wirklich die ersten Punkte erreicht. Also man kann sagen, ein bisschen kräftigeres Stroh oder Stroh mit Goldreflexen oder mehr blasseres Stroh. Also hier kräftigere Strohfarben mit Goldreflexen. Und dann riechen wir ja immer gerne erstmal in das Glas, ohne zu schwenken. Mhm. Und ich finde, er riecht schon extrem salzig, mineralisch. Also viele sagen ja immer, wenn die Fachleute da kommen mit ihrer Mineralität. Aber ja, also wenn man sich vorstellt, man steht am Meer und kriegt so diese Salzbrisen auf die Lippen, auf die Zunge. Das ist genau, was das Thema Mineralität ausmacht, ne? Und man hat wirklich dieses Salz, man hat so extrem Äpfele, auch im Duft, so grüne Äpfele. Und dann, wenn wir das Glas schwenken, dann bricht die Oberfläche, es strömen einem noch mehr Aromen entgegen. Und dann wird er extrem kräutrig. Also dann kommt wirklich so Kerbel, Salbei, also schon fast wie Salbei-Bonbons. Und dann kriegt er so einen süßlichen Schmelz wie Lindenblüten. Hm. Jetzt lebe ich ja im Baden-Baden und die berühmte Lichtenthaler Allee, das sind Lindenblüten.
Schöne Stadt.
Und wenn die, oh, es ist so schön. Und wenn die blühen und du fährst mit dem Fahrrad oder läufst die Lichtenthaler Allee, es riecht genauso wie dieser Wein, ne? Also du hast diesen süßlichen Schmelz, Lindenblüten, fast so ein bisschen in Honig. Mhm. Und er wirkt halt durch dieses Salz. Es hatte auch so Salz in Verbindung mit Limone, also so Limette, Limettenschale, wirkt er halt sehr schlank.
Man hat so das Gefühl, wenn man davon trinkt, so geht es mir gerade so, gern noch ein Glas.
Ja, es animiert so, weil der ist ja hinten ganz leicht am Gaumen, also er hat auch wenig Alkohol. Und das ist doch das Tolle, ne? Dass du denkst irgendwie so, naja, Südspanien, ey, da hast du nur so Wuchtbrummen mit 15 Volumenprozent. Nein, dieser Wein hat sage und schreibe 12 Volumenprozent. Mhm. Ich finde es so mega. Und du hast hinten im Geschmack diese immer noch diese frischen Kräuter, also wie wenn du so Kerbel zwischen den Fingern reibst, ne? Es bleibt die Limette, es bleibt das Salz, es bleiben die Äpfele. Also so, ja, dieses Salz, aber so leicht beschwingt. Und wir sagen auch so ein bisschen diese Äpfelsäure. Also du hast im Wein ja verschiedene Säuren. Und die Äpfelsäure ist so ein bisschen diese lebendig Frische. Mhm. Weil du auch sagst, oh, du willst sofort weiter trinken. Mhm. Ne? Also ich finde auch, dieser Wein ist sehr gefährlich.
Weinprinzessin, was sagst du denn? Jetzt bin ich nämlich gespannt, weil das ist immer unser kritischster Moment bei Thomas und mir, wenn die Weinprinzessin das Wort erhebt.
Man nennt ihn auch das Fallbeil.
Richtig, die Guillotine der Winzergenossenschaft.
Also ich fand das jetzt schon wirklich sehr spannend, weil ich habe auch dran gerochen und einen Schluck getrunken und habe mich schwer getan und war irgendwo zwischen Physalis und irgendwas anderes ist da noch. Und wo Nathalie gerade anfing, das ganze Ding hier so ein bisschen zu beschreiben, war ich sofort im Salzbergwerk. Mhm. So, wenn man, da kann man ja mit so einer so eine Eisenbahn da runterfahren und dann
Bad Reichenhall.
Bad Reichenhall, danke.
Natürlich.
Und dieser Geruch, den du dort hast, ne, das ist das, was der Wein so mitbringt. Und ich glaube, das meint Nathalie auch so ein bisschen. Und habe dann versucht, mich irgendwo wieder in diesem Edeka-Gemüse-Obstregal wiederzufinden. Aber ich war überhaupt gar nicht bei Kerbe und dieses kräutige Rille. Und das hat der absolut, ne? Das ist der Wahnsinn. Also yes. ich seh mich völlig lost zwischen Obst und Gemüse stehen und eigentlich muss ich in die Gewürzabteilung zu den Kräutern, wo die schönen frischen Kräutertöpfe stehen. Und er ist für meinen Geschmack etwas zu trocken, aber ich glaube, das ist so ein richtig guter Mittagspause-Wein. Also den würde ich gerne auf der Arbeit in der Mittagspause trinken.
Thomas, du hast gehört, was du nächstens verteilen darfst.
Ja, bei ASK Berlin gibt es die nächste Mittagspause mit Wein. Ich habe mir das gemerkt. Ich rede aber mit dem Betriebsrat und wir gucken, was wir
brauchen. Thomas, was sagst du denn?
Ich möchte sagen, es ist alles gesagt. Ich kann das nur unterstreichen, was die beiden schon gesagt haben. Ich habe, als ich gerochen habe, habe ich auch so eine Mischung gehabt aus Zitrone, aber auch irgendetwas Reiferem schon, was ich eine sehr spannende Mischung fand. Es mag an meinem versauten Geschmack heute liegen. Ich habe beim Geschmack so was ganz leicht Lakritzartiges gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo das in so einem Wein herkommt.
Thomas, darf ich es noch weiter? Überleg mal, ob es auch so Anis-Bonbons sein könnten.
Ja, ja.
Also ich finde noch mehr diese Anis. Also es ist sowas, ja. Ja, ich denke eher sogar noch Anis.
Denn herzlichen Glückwunsch zu diesem Uso, Dietmar.
Jammer.
Spaß beiseite. Ich finde, das ist ein sehr schöner, komplexer Wein. Der ist richtig lecker, also süffig und geschmacklich zugleich. Der ist nicht so simpel. Ich habe wirklich auch eben gedacht, als ich sah, dass es einen Weißwein heute gibt, dachte ich, es wird was ganz Simples, Einfaches. Aber der bringt wirklich was mit. Dietmar, wie heißt er? Wo kann man den kaufen?
Genau.
Wir werden nicht dafür bezahlt.
Und zwar, lass mich ein bisschen was zu der Winzerin sagen. Die Winzerin heißt Victoria Ornes und der Wein heißt Voladeros. Und das ist Schöne an dieser Winzerin ist, dass sie im Grunde genommen eigentlich auch noch gar nicht so lange eigentlich dieses Weingut betreibt. Ihr Vater hatte als Pionier der spanischen Weinindustrie gearbeitet und Malaga. Und als erst hatte sie überlegt, studiert sie Ärztin, hat ein bisschen promoviert, auch mit Medizin. Und dann hat sie sich doch entschieden, eigentlich ins Weingeschäft einzusteigen. Und das war 2004. Und sie hat zusammen mit dem österreichischen Önologen Alois Kracher zusammengearbeitet, der dann 2007 verstorben ist. Und hat aber dran gearbeitet, einfach an der Herstellung von Malaga-Weinen zu arbeiten. Und sie hat sich dann sehr um diese Petrus-Jimenez-Traube dann befasst und wollte einfach in den Naturpark der Berge von Malaga es auf nachhaltige und ökologische Weise dann anbauen, was sie auch mittlerweile sehr erfolgreich betreibt. Ihr müsst euch vorstellen, da sind die Weinhänge teilweise von 46 bis 76 Grad steiler Berghang angebaut. Ja. Das ist schon ziemliche Handarbeit, was dort gemacht wird. Teilweise auch noch mit Mulis und Eseln wird das gemacht. Ungefähr eine Hektargröße von, ich glaube, 3,36 Hektar rund. Und der Steinboden, das ist 600 Millionen Jahre alter Steinboden, der dort ist, wo sich die Reben sozusagen durchkämpfen müssen. Und so genau weiß man nicht, was da eigentlich wirklich alles für Steinschichten sind. Man spricht von Grauwacke, Schiefer, erkaltetes Magma, Quarz, Kalkstein und auch Sandstein. Und das ist das, was diesen Wein so unheimlich ausmacht, dass er eben so unheimlich vielschichtig ist. Und dieser Wein hat tatsächlich, wie ihr das schon sagt, der kommt jetzt aus dem Jahre 2017, einfach so diese Leichtigkeit, die er mitbringt. Ich bin so begeistert, dass meine Trüffelschweinnase diesmal richtig zugeschlagen hat.
Mega, also mehr geht nicht. Ich finde auch, das ist 100 von 100 Punkten. Und zumal, das zeichnet ja auch die Güte eines Weines aus, wenn er nach 6 Jahren so frisch lebendig, jung daherkommt. Also die meisten trauen sich ja heute gar nicht mehr an einen 2017er Weißwein, ne? Mhm. Die denken ja immer, oh, noch frischer, noch jünger. Mhm. Aber das sind meist so diese Mainstream, die nach 2 Jahren auch müde werden, ne? Mhm. Und ein Wein, der wirklich Potenzial hat. Und ich kenne von Victoria Ordonez, kenne ich auch ihre Muscatel-Weine, also aus der Muskattraube. Und die baut sie auch trocken aus. Also die haben mir auch schon immer gefallen, die ganzen Jahre.
Warst du da schon mal?
Nein, ich habe sie kennengelernt mal bei, ich bin auch beim Aldianer, bin ich auch die Weintante. Also ich mache für die Aldianer Weinclubs die Weinkarten seit vielen Jahren. Und wir machen immer im Club in Andalusien einmal im Jahr so einen Gourmet-Gipfel. Und da ist dann Harald Wohlfahrt und Kulja Kleeberg und Jörg Sackmann und also lauter Spitzenköche. Und vor ein paar Jahren hatten wir sie mal eingeladen, so als Co-Partner, ne? Mhm. Und ich fand es sehr faszinierend. Und übrigens in Spanien gibt es schon sehr, sehr lange mehr Kellermeisterinnen als männliche Kellermeister. Also bei uns ist es ja so in den letzten 10 Jahren richtig entstanden. Also ja, jetzt ist es auch, wenn du jetzt nach Geisenheim gehst, ja so unsere Kaderschmiede, wo die Winzer, also Kellerwirtschaft, Önologie studieren. Jetzt sind dort auch 50% Frauen. Aber das ist noch relativ neu. Aber in Spanien ist es schon sehr lange gang und gäbe, dass sie mehr Frauen im Keller haben.
Sehr gut, sehr gut. Ein ganz kurzer noch Hinweis, was die Flasche kostet. Die Flasche kostet roundabout bei 30 Euro. Ich muss sagen, das ist ein Preis, den diese Flasche wert ist. Ich weiß nicht, wie du das jetzt bewertest, Natalia, wie überhaupt so Preisspannen bei Weinen. Also wo du sagst, irgendwie, also Wein sollte zumindest vielleicht den und den Preis haben, dann hat man schon was Handfestes im Glas. Ich finde, 30 Euro ist sehr vertretbar. Kann auch natürlich auch
teurer sein. Ja, ich pflichte dir bei. Also ich meine, weißt du, es ist ja unsere tägliche Diskussion. Sorry, wenn ich ganz kurz ausschweife. Aber ja, weißt du, wenn ich dann
wir haben Zeit.
Im Fernsehen sage ich dann, oder der Moderator, ist immer so eine beliebte Frage im Fernsehen, ja, Natalie, was muss man denn für eine ordentliche Qualität in die Hand nehmen? Dann sage ich, also 5-6 Euro ist eigentlich Minimum, ne, dass du eine ordentliche Qualität kriegst. Dann kriege ich wieder Zuschriften und dann sagen die, also ich habe hier den Wein für 2,90 Euro und der schmeckt mir, ha, wunderbar. Also das ist toll, natürlich. Und ich meine, wenn jetzt mein 20-jähriger Sohn zum Rendezvous eine Flasche Wein im Discount kauft statt Cola, freue ich mich auch. Also alles richtig, ja. Also ja, alles richtig. Aber umgekehrt, denke ich halt immer, Mensch, wenn du mal überlegst, ne, was die Flasche kostet, die Ausstattung, die Steuer,
das Etikett,
die Masche des Händlers, das Etikett, der Transport. Boah!
Das Lesen also, überhaupt erstmal auch, ne?
Ja, da musst du doch wirklich einfach darüber auch nachdenken. Und deswegen, es hat sich schon auch ein bisschen gewandelt, dass heute ist eher ein guter Wein, also so, wo man sagt, der macht Spaß, schon eher um die 10 Euro angesiedelt, ne? Und jetzt ein Wein für 30 Euro. Ja, aber umgekehrt, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und du hast ein tolles Essen und dann möchtest du doch auch den passenden Wein. Und das ist ein Wein zum Essen. Also wir haben ja gerade im Süden von Spanien, also Thomas, du warst ja schon 2-mal da, also so tolle Meeresfrüchte. Also da hat man zum Beispiel diese Quesquilla. Das sind diese ganz kleinen Gambas. Die haben so einen blauen Rogen und die isst man ganz, ganz frisch. Oder man hat dort natürlich auch Austern. Man hat die tollsten Sardinen. Also du kriegst dort alles an Muscheln, die Almejas. Oh, Almejas sind so lecker. Das sind die kleinen Venusmuscheln, die dann mit Olivenöl zubereitet werden. Und das ist natürlich der ideale Wein. Und das wissen auch viele nicht. dieses salzig, mineralische, das ist wirklich was einen hochwertigen Wein aussieht. Also das wirst du nie in einem Discountwein haben. Weil dafür müssen die Reben einfach schon sehr alt sein, sehr tief wurzeln, dass sie eben diese Mineralität in den Wein transportieren können. Und diese salzig-mineralischen Weine sind einfach die besten Begleiter zum Essen. Und es unterschätzen viele, dass Wein und Essen ist einfach das Großartigste, was es auf der Welt gibt. Ne? Also wenn du dann einen Schluck trinkst und du hast das passende Essen, dann denkst du, ist das gut. Und du nimmst nochmal einen Schluck und dann isst du wieder und nochmal einen Schluck und du trinkst dein Glas einfach doppelt so schnell leer. Oder es sind die Situationen, wo du denkst, echt, die Flasche ist schon leer, wie kommt das denn? Ne? Also das ist einfach diese Verbindung Essen und Wein.
Ich stimme dir da vollkommen zu. Wein und Essen sind die drei wichtigsten Dinge des Lebens.
Ach, wie war das mit dem und? Dietmar, erklär es mir.
Den und?
Was natürlich mega ist, in Spanien gilt es ja generell in den Restaurants, dass die eine Kalkulation bei Wein von 50%, also eine Marge von 50% haben. Und wenn der Wein jetzt 30 Euro im Einkauf kostet, dann kostet er im Restaurant 45 Euro.
Also klar, da kommt das Korkgeld noch drauf. Ne? Also man muss ja mal sagen, im Restaurant kommt ja immer noch was drauf, weil die Restaurants Marge, natürlich, ja natürlich, ne? Strom muss bezahlt werden, das Service mit bezahlt werden, das nennt man ja das Korkgeld. Und dementsprechend sind natürlich die Flaschen im Restaurant dann noch eine Nummer teurer.
Ja, aber in Deutschland ist die Marge normalerweise 300 bis 400%. Also der Wein würde in Deutschland zwischen 90 und 120 Euro kosten. Und in Spanien ist halt nur 50%. Und man kriegt ja in Spanien auch, ich weiß nicht, ab Weingut, auch tolle Weine, ne, für 10 Euro. Und dann kostet der im Restaurant 15 Euro. Also da überlegst du dir gar nicht, ob du eine Flasche Wein trinkst.
Nee, dann machst du es einfach.
Du trinkst sie.
Ja, natürlich. Das muss sein.
Das muss sein. So soll es sein.
Ja. Das ist halt sehr sympathisch, ne?
Also ihr seid soweit alle d'accord mit dem Wein, das freut mich.
Super.
Ja, ich überlege, ob ich mir hier noch Garnelen bestelle gerade.
Ist ja schon, wenn es klingelt, ist der Service da, der Lieferservice.
Der Lieferservice hier gleich nochmal ein Garnelen vom nächsten Spanier hier irgendwie.
Ja, ja, so mit Knoblauch, ne?
Oh, ist auch lecker. Hör auf, Nathalie, bitte.
Oder kennt ihr die Persebes? Also okay, die sind aus dem Norden, die sind aus Galicien, aber das ist so eine ganz tolle Spezialität in Spanien. Kennt ihr Persebes, Entenmuscheln?
Nee.
Also die sehen aus wie so kleine Elefantenfüße und vorne mit einem Entenschnabel. Und das ist ganz schwer. Die werden in Galicien von den Tauchern aus den Klippen geborgen. Und die kocht man kurz ab und dann isst man sie. Also man macht vorne diesen Schnabel ab und dann zwutschelt man die aus. Und die sind im Endeffekt noch teurer als Hummer, Langusten oder Austern, weil es eben ja so schwer ist, die zu bergen. Und da schmeckt dieser Wein auch perfekt.
Ich stelle mir das gerade vor, wenn Thomas sich so diese kleinen Entenfüßchen in sein kleines Schnäbelchen zwängt. Ich habe gerade so ein komisches Bild vor dem Kopf. Sag mal, liebe Nathalie, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, du hast ja im Laufe deines Lebens, und ich hatte es ja vorher so ein bisschen erwähnt gehabt, eigentlich einen anderen Weg vielleicht mal überlegt gehabt einzuschlagen. Und da ich ja selber von der künstlerischen Seite komme, war ich erstmal ganz angetan. Du hast dich dem Klavier gewidmet und auch dem Ballett. Und dann natürlich, ich glaube, mit 16 ungefähr hast du dann doch gesagt, Ballettschüchen, ade. Wie ist es denn heute? Hast du noch den Hang zum Tanzen, beziehungsweise gibst du deinen Fingern noch die schwarz-weißen Tasten?
Klavier spiele ich nicht mehr, leider. Das war einfach, mein Vater war Opernsänger und ich bin mehr oder weniger am Freiburger Stadttheater groß geworden. Und ich hatte das Glück, dass ich bei einem wunderbaren Kapellmeister, Tscheche, Anton Illenberger, durfte ich Klavierunterricht nehmen. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Aber mein Vater, immer wenn Besuch da war, sagt er immer, komm Nati, komm, spiel mal. Und er hat dann immer dazu gesungen. Und als Jugendliche, ich habe es gehasst. Und dann habe ich irgendwann mal entschieden, nee, mache ich nicht mehr. Also Ballett tanze ich auch nicht mehr, aber jetzt kommt es. Ich habe auch Step-Tanz gemacht, also auch in Musicals habe ich gesteppt. Mhm. Und irgendwie hatte ich das jetzt in Corona wiederentdeckt. Ich hatte eine Stepplehrerin ausfindig gemacht und habe gesagt, sag mal, kann ich das ausprobieren, ob es noch geht? Also ich wollte einfach wissen, kannst du das 20 Jahre später noch? Und Stepptanz ist echt eine wahnsinnige Konzentrationssache. Mhm. Also weil mit diesen ganzen Taps, also das sind so ganz, ja. Und es war so spannend. Also alles ging sehr schnell. Also wir haben das dann auch über Zoom gemacht. Und es ging ganz schnell wieder. Und dann hat sie mir eine Choreografie anstudiert und hat es mit dem Handy gefilmt. Und ich habe zu Hause alles Holzböden. Ich lebe also in einer alten Stadtvilla mit 3,50 Meter hohen Decken mit Holzböden. Und jetzt mache ich wieder Stepptanz. Aber wenn ich öfters nach Spanien komme, dann will ich die Steppschuhe gegen Flamenco eintauschen.
Kastagnetten.
Ah, oh, das ist jetzt gerade mein Traum. Das würde ich echt gerne
und
machen.
Und dazu meinen Wein.
Ja.
Und Nathalie, wie kommt man dann vom Step-Tanz zum Wein? Wie ist das passiert?
Ja, also die Idee war, dass ich auch ans Theater gehe. Also es war selbstverständlich. Und
da ist der Weg nicht weit zum Wein übrigens.
Und ich hatte auch in der Theaterkantine hatte ich immer meine Hausaufgaben gemacht und heute mal zum Mittag gegessen und war klar, dass, also ich hatte mit 16 hatte ich schon in Saarbrücken auf der Schauspielschule vorgesprochen, hatte auch bestanden, aber die haben gesagt, sie können mich erst mit 18 nehmen. Okay. Und ich wollte damals keine Schule mehr machen, also mein Vater lag es sehr am Herzen, dass ich das Abi mache, aber ich hatte damals echt einfach anderes im Kopf und wollte partout nicht. Und dann war es aber in der Kantine, dann hatte ich so diese älteren Schauspieler, also älter, weißt du, heute, ich meine, die waren damals 40, ja, aber für mich als 16-jähriges Mädchen waren die alt. Oh, ich schäme mich heute dafür. Und ich wäre ja heute uralt, okay. Also dann fand ich die wie so alte Kühe, weißt du, die dann so mäkelig sagen, gestern war das Publikum nicht so. Und die waren dann, weißt du, irgendwie so vom Erfolg so abhängig. Und ich hatte zu dieser Zeit schon immer die Weine bei meinen Eltern gerne probiert, weil es mich immer faszinierte, dass die Weine jedes Jahr anders schmecken. Also das habe ich früh entdeckt, das fällt unter das Jugendschutzgesetz. Und dann habe ich gedacht, aber Wein ist eigentlich viel, viel sympathischer, ne? Mhm. Also ich habe das wirklich damals schon so für mich entdeckt, dass ich dachte, willst nicht mit 40 so eine alte sorry, das klingt sehr despektierlich. Wenn jetzt irgendeine Schauspielerin zuhört, ich nehme alles zurück. Es war damals als im jugendlichen Leichtsinn, ne? Und dann habe ich gedacht, eigentlich könntest du auch Winzerin werden. Aber damals, ja, gab es keine Frauen als Winzerinnen. Es gab nur Männer. Und dann bin ich halt in die Gastronomie. Das war das Nächstliegende. Und dann hatte ich halt schon früh meine ersten Weinwettbewerbe gewonnen. Und ja, es gab damals zwei Frauen, als ich anfing.
Du hast so viel an Preisen, an Auszeichnungen erhalten. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Die Liste ist echt lang. Teilweise Dinge, die man gar nicht so richtig nicht aussprechen kann, aber zumindest also sehr französisch auch an sich anhauchen. viele erste Plätze. Und unter anderem auch, du bist seit 2008 Weinritter der Confrérie Vinum Regum Rex Vinorum. De Tokai zum Beispiel.
Yeah.
Das ist ja mal eine Auszeichnung, wo du denkst, so, holla, die Wahl war ein Ritterschlag. Also bist du es eigentlich, wie würde man das denn sagen, eine Miss, eine Sir, eine Sire. Was ist das?
Oh, das war sehr cool. Also ich habe irgendwann mal so ein Glückwunschschreiben bekommen, dass sie mich in diesen Orden aufnehmen möchten. Und ich bin nach Türkei gereist. Also das heißt, zuerst war ich in Budapest. Mhm. Und darf ich kurz erzählen, ich hatte dort ein super Erlebnis.
Bitte.
Also wir waren erst so in Budapest und dann, weißt du, da kriegst du ja sehr moderne Restaurants mit Fusion Kitchen und also wirklich toll, toll, toll. Und aber bei so einer Kutschfahrt, dann habe ich zu dieser, die hieß Gräfin, ja, die Kutschfahrten machte, sag ich, ich würde gerne mal so ein altes K&K-Restaurant besuchen, so wie es früher war. Und ich sagte, jo, mei, also ja, gibt's auch hier, also irgendwie da, waren wir da. Und da war auch dann so ein Ungar mit seiner Fiedel, also der hat seine Geige gespielt. Und ich weiß es wie heute, es gab ein Wildschwein-Ragout, da war genauso viel Gänseleberwürfel wie Wildschwein drin, also köstlich, ja. Und dann sagte der Ober, sagt er, ja, Wein, sag ich, ja, kann ich mal die Weinkarte haben? Sagt er, no, haben wir Weißwein und Rotwein. Also ich hatte ja Glück, dass er Deutsch sprach. Dann sag ich, ja, aber haben Sie keine Weinkarte? Und dann brachte er Schulterzucken, brachte er die Weinkarte. Ich kannte die Weine damals auch nicht so gut. Habe dann irgendwie so in der mittleren Preisklasse einen bestellt. Er brachte eine Karaffe mit warmem Rotwein. Ich habe nie die Flasche, nie einen Korken gesehen. Ich bin bis heute noch sicher, es war halt der Hauswein in der Karaffe, aber jetzt für einen dreifachen Preis. Okay, also dann weitergereist nach Türkei und dann im Ragoski-Keller mussten wir einen Schwur auf Ungarisch leisten. Keine Ahnung, was für einen Schwur ich geleistet habe. Und dann musste man so ein Fass, musste man zu Ende, diesen Küferring zu Ende schlagen. Und es waren damals auch nur, ich meine 2008, das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, also da war ich noch jünger, und es waren nur ältere Herren in so pelzverbrämten Mänteln.
So wie Dietmar halt.
Und dann sind wir durch Türkei, Alter, sind wir dann so mit so Schwüren und Gesängen da durchmarschiert. Also das war schon ein besonderes Erlebnis. Und ich habe so eine Kette dann erhalten. Sie wiegt einfach 3 Kilo. Aber ich trinke sehr gerne Tokaja, weil es halt, ja, es ist halt auch, also ich darf es ja nicht laut sagen, dass ich auch manchmal gerne Gänseleber esse.
Wieso?
Ist ja heute verpönt. Ach. Ja, aber schimpfen immer die das günstigste Fleisch im
wenn der Mensch etwas gerne macht, dann ist es Meckern. Ne? In der Zeit. Egal was und worum es geht, es gibt immer einen Grund zu meckern, weil man einfach so gerne von seiner eigenen Unzulänglichkeit ablenken möchte. Und das ist irgendwie so schade. Darum gebe ich da nicht so viel drauf. Ist was genau, du möchtest.
Wenn es also mal so eine besondere Gelegenheit
geht ja nicht darum, dass man ständig
ach, macht, ist so. Es, nein, geht eben. Ja. Aber dann und dann so ein gereiften, also Türkei kann ja 50, 80, 100 Jahre alt werden. Oh, es ist so köstlich. Leute, probiert es.
Nathalie, was war der beste Wein, den du je getrunken hast? Weißt du das?
Uff.
Also, einer gerade.
Natürlich.
Okay, ja, der auch. Aber ja, also zum Beispiel, früher durfte ich öfters Proben mit Hardy Rodenstock mitmachen. Also wir hatten viel bei Toni Viehhauser, ja, im Lückanar in Hamburg oder im Königshof in München. Und ich habe mit ihm zum Beispiel 2x 1900 Chateau Margaux getrunken. Und das war schon gigantisch. Also der war noch dunkelfarbig. Der roch wie Himbeermarmelade. Also ich weiß es wie heute. Aber ich bin dann immer nach Hause gefahren, habe mir gedacht, aber mein Gott, wer weiß, ob diese Weine echt sind? Also ich probiere ja im Durchschnitt mein ganzes Leben lang, ja, oder seit ich Wein mache, 20 Weine pro Tag. Also ich habe schon die eine oder andere Erfahrung, aber solche alten Weine, die können ja auch wir nicht so oft trinken. Und er flog dann auch irgendwann auf, ne? Wegen der berühmten Thomas Jefferson-Flasche. Und das war schon ein Erlebnis. Oder wenn man so ein, ich durfte auch mal ein 21er Chateau Yquem, also das Gegenstück von Tokaja, ja, der berühmteste Süßwein in Bordeaux ist Chateau Yquem. Und die können halt so alt werden, diese Süßweine. Boah, also.
Wenn du jetzt jemand, also ich sag mal, den Laien, ne, die im Grunde genommen sagen, 2,90 € die Flasche reicht mir ja schon, weil ist ja auch was drin. Aber wenn du jetzt jemanden einfach nur beschreiben würdest, was genau so etwas ausmacht, ein Wein, der, also wo die Sonne zweimal aufgeht, ne? So, ne? Das war bei mir mal ein 96er Saint-Emilion, den ich bei Jörg Müller auf Sylt getrunken habe, wo ich einfach nur so einen Probierschluck hatte und ich dachte einfach so, wow. Wo man den Heiligenschein hört, ne, die Chöre hört und man denkt so einfach, was ist das? Also, wie würdest du es beschreiben, dass du einem Laien sagst, das ist das, was so eine Erfüllung ist?
Ja, also das eine ist natürlich, wenn die Weine vielschichtig sind. Also das macht ja auch einen großen Wein, unterscheidet einen großen Wein von einem einfachen Wein. Also du kaufst einen Wein, also wie gesagt, nichts gegen Discountweine, aber du ziehst den auf und er ist irgendwie nett und riecht nach Kirschen oder nach Zitrus und gut ist es. Wenn du jetzt so einen Wein hast, der viel Extrakte hat, der viel erzählen kann, also da schwenkst du schon dein Glas und du riechst immer wieder neue Aromen. Also das ist für mich schon wie wenn man ein Buch liest oder wie wenn man einen Spaziergang macht, dass man immer wieder Neues entdeckt. Und jetzt haben wir ja zuerst, sag mal, diese fruchtigen Aromen und die kommen von der Rebsorte. Also jede Rebe hat bestimmte Aromen von Natur aus. Und also wenn wir Wein riechen, der nach Maracuja riecht, dann sagen wir, ah ja, Sauvignon Blanc. Ja? Hm. Oder wenn Wein nach Birne riecht, dann wird es sehr wahrscheinlich ein Weißburgunder sein. Also jede Rebsorte hat bestimmte Aromen. Dann gibt es die Sekundäraromen, die kommen aus der Gärung heraus. Also habe ich meinen Wein im Holzfass gereift oder habe ich einen malolaktischen Säureabbau gemacht oder irgendwie. Das ist also diese Sekundäraromen. Aber jetzt kommt es, die tertiären Aromen, also die den Wein so richtig komplex machen. Weißt du, wo du noch mehr riechst und schmeckst und noch mehr Erlebnis hast, diese tertiären Aromen, das sind die reife Aromen. Und das macht den Wein noch komplexer. Und es ist jetzt, also aber echt jetzt Kopfkino, der Höhepunkt bei einem Wein ist vergleichbar mit anderen Höhen. Also ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden. Also.
Ich versuche es mal in der Sprache von unserer Quarkfee auszudrücken. Der würde sagen, das ist so, als würdest du schrumpfen zu einem ganz kleinen Menschen und in einen Kaugummiautomaten hüpfen und dich mit der Zunge von oben der jeglichen Kaugummikugel durchlecken, bis du unten angekommen bist, um sämtliche Geschmacksaromen jeglicher unterschiedlichen Jelly Bellies Kugeln erfasst zu haben. Irgendwie sowas in der Art würde er wahrscheinlich sagen. Wow. Und dann bei Edeka rauskommen. Also das ich kann nicht vollkommen
verstehen. Genau so wollte ich sagen.
Oder? Was meinst du, Sebi?
Ja, ich komme ja hier nicht zu Wort, aber ich glaube, ich hätte es ähnlich formuliert.
Komm, uns hau noch einen raus. Gib noch einen
uns,
raus.
Uns fehlt gerade nur noch Carsten Henn und wir haben Weinerotik. Ich sage
es euch. Das stimmt, ja.
Das stimmt. Übrigens, um auf diese ganzen Bezeichnungen, die du sozusagen gesammelt hast, eigentlich ist mir eine auch noch ins Auge gesprungen. Nämlich 2016 hast du den Titel, und jetzt denkt man wahrscheinlich, wenn man den Titel hört, oh, sie singt auch. Nein, Grand et Chanson bekommen. Und im Grunde genommen, Grand et Chanson ist nichts anderes, glaube ich, aber deswegen ist die Frage jetzt nochmal, wie das sozusagen in deiner Bedeutung ist. Es geht ja so ein bisschen zurück auf die Zeit, wo es Vorkoster gab. Es geht zurück auf die Zeit, wo Offiziere ausgesucht wurden oder eben, ich sag mal, die Vorkoster, die unbedingt nochmal beim König vorher mal getestet haben, ob das auch wirklich gut schmeckt, um mit den Worten von Sebi auszudrücken, ob das wirklich gut schmeckt und ob das nicht vergiftet ist. Na? Und dann umfallen. So, wie ist das bei dir? Musst du da immer als Grand en Chanson sagen, ich muss das probieren, damit ich nicht umfalle? Na, dass die anderen nicht umfallen? was heißt das?
Es ist genau so, wie du sagst. Also das war früher der Mundschenk. Also du kennst dich echt gut aus. Ich meine, das Gleiche ist ja mit Sommelier. Die waren früher auch bei diesen, wie sagt man, bei nicht Feldzügen davor, also bei diesen, wenn die über die Alpen gezogen sind, bei den Karawanen. Mhm. Bei den Karawanen waren das auch die Vorkoster gewesen, die Sommeliers. Und ja, das ist ja das Schöne, dass wir immer die Weine vorprobieren dürfen. Und ich war ja lange Zeit als Sommelier im Restaurant. Und die Männer, die haben mich immer ganz neidisch angeguckt. Oh, wenn ich nochmal zur Welt komme, dann werde ich auch Sommelier. Weil ich immer, ja, auch die teuersten Weine immer alle vorprobieren durfte.
Du hast ja auch in so einem legendären Haus wie der Traube Tonbach gearbeitet.
Ja.
Wie ist denn das in solchen Häusern, die so ganz, ganz weit oben in der deutschen Kulinarik stehen? Wie funktioniert eigentlich für einen Sommelier da der Arbeitstag?
Also in der Traube Tumbach war ich noch als Chef de Rang und dann bin ich ins Nachbarhotel, ins Barreis im Mitteltal. Und da war ich dann 7 Jahre als Chefsommelier. Und ja, ich war ganz jung und ich hatte einen Keller mit 25.000 Flaschen, freie Hand. Also ich musste mit dem Buchhalter alle 4 Wochen zusammensitzen, die Zahlen erklären, aber freier, also es war natürlich mega. Weißt du, und dann hab ich mir gedacht, was wäre jetzt noch eine Steigerung? Höchstens vielleicht, wenn so ein Chinese käme, würde sagen, richte meinen Keller ein, hier hast du Kreditkarte, no limit. Aber den habe ich noch nicht gefunden. Also morgens habe ich mich immer verzogen in den Keller, um dort eben Ordnung zu halten. Und das Besondere ist ja auch, du musst ja die Weine natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt auch verkaufen. Ne? Weil wenn Wein mal über dem Höhepunkt hinaus ist, ja, dann kannst du nichts mehr mit dem machen. Also dann ist es halt nur noch Kochwein. Und das ist halt schon wichtig, dass du da einen guten Überblick hast. Und während des Service, also war es halt das Schöne, also das finde ich, das ist das Tollste am Sommelierberuf, ist ja immer so mit dem Gast, ne? Was möchte der Gast? Also musst du ja erstmal, wenn der jetzt sagt, nee, ich nehme das, was Sie empfehlen. Damit wirst du nie einen Blumentopf gewinnen, also weil vielleicht Fanta. Mag. Nein, aber vielleicht mag der gar keinen Rotwein, ne? Oder vielleicht mag der das nicht. Also musst du ja schon erstmal rausfinden, wonach steht dem heute der Sinn. Möchte er mehr Weißwein? Möchte er einen Schluck Rotwein zum Hauptgang? Mag er lieber leichte Weine? Mag er lieber säurebetonte Weine? Also da muss man ja erstmal so ein bisschen rauskriegen, rauskitzeln, was mag der Gast oder auch wie viel will er ausgeben. Also nichts ist schlimmer, als wenn dir ein Sommelier einen Wein empfiehlt und du weißt nicht, was der kostet. Du sitzt den ganzen Abend, sitzt du mit verschränkten Beinen und denkst so, oh Gott, na, kostet der Wein 150 Euro und du wirst niemals eine zweite Flasche bestellen. Also du musst natürlich auch dem Gast immer die Möglichkeit geben und sagen, ja, wenn sie mehr so was Fruchtiges, Frisches möchten, dann können wir in diese Richtung oder in diese Richtung. Dann wird der Gast schnell sagen, ja, in diese Richtung. Also wenn der die Preise sieht, ne? Und das fand ich halt das Tolle, den Gästen Wein zu empfehlen, wo sie nachher gesagt haben, oh, er war so gut oder es war genauso, wie ich ihn haben wollte oder genauso, wie sie ihn beschrieben haben. Also das ist das Schönste am Sommelierberuf, wenn du so schnell dieses Feedback hast, ja, und du gehst immer beseelt aus so einem Service heraus, ne? Und was für mich auch das A und O war, immer schulen. Weil immer, wenn du einen Keller mit 25.000 Flaschen hast, du kannst es nie alleine verkaufen. Und wenn jetzt so ein, ich sag mal, bei uns würde man sagen, ein junges Meidli geht zu dem Gast mit der Weinkarte und sagt er, ah, Riesling vom Schloss Neuweier, sagen Sie mal. Und die kriegt einen hochroten Kopf und sagt, ich komme gleich wieder. Dann sagt er, ach, bringen Sie mir einen offenen Wein, kein Problem. Wenn die jetzt sagen würde, oh ja, Riesling ist so knackig, frisch, lebendig, bäm, dann nimmt er den Wein. Also wichtig war es mir auch immer, dass das alle Mitarbeiter auch so ein bisschen sicher sind, ne? Einmal in der Woche hatte ich immer dann einen Mitarbeiter auserkoren, der vor anderen eine Weinempfehlung machen musste. Also zum Menü, der musste sich vorbereiten, dann lesen die sich ein, dann befassen sie sich damit. Aber die müssen dann auch schon vor 20, 30, 40 Kollegen sprechen. Also das erste Mal hast du einen Frosch im Hals, hochroten Kopf. Aber somit lernst du auch früh vor Gästen oder vor einem Publikum zu sprechen. Und immerhin, also die Christina Hilke hatte bei mir gelernt, die Bika Blaschko hatte bei mir gelernt, also viele, Dietmar Fritz, also viele, die heute namhafte, tolle, tolle Sommeliers sind, die waren zu dieser Zeit auch im Bares gewesen.
Sehr schön.
Wollen wir uns auch fortbilden jetzt?
Ja, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ein guter Übergang. Denn laut Oliver Kahn, die Karten sind neu gewürfelt, würde ich jetzt sagen, liebe Quarkfee, den zweiten Wein doch einfach mal. Wessen Wein soll es sein?
Sehr gerne. Und für alle anderen, die es schon wieder vergessen haben, ich bin auch die Weinprinzessin und nicht nur die Quarkfee. Ich möchte mal wieder so ein bisschen
mit deinen Kopfhörern hast du einfach, das sieht nie aus wie ein Krönchen. Das ist einfach so.
Nee, da hast du absolut recht. Aber nachdem Nathalie vorhin so schön über die Farbe des ersten Weins gesprochen hat, über diese Strohgelbe und ich das quasi mit meiner Haarfarbe so ein bisschen implementiert.
Richtig.
Hast du gut gefärbt, ja.
Es ist ein Cuvée auf deinem Kopf.
Bin ich wieder hier, die Weinprinzessin. Und die Weinprinzessin lost folgenden Wein. Und zwar den.
Oh ja, oh ja.
Diesen Moncloa, okay. Finca Moncloa.
Ja. Jetzt steigt mein Puls.
Ah, das heißt nichts anderes als...
Bist du das?
Thomas, das ist deiner.
Dann.
Schade, eure Säckchen sind so liebevoll mit den verschiedenen Farben. Mhm. Und jetzt holen wir den Wein heute raus.
Dietmar und ich haben bei Andalusien einfach aufgegeben. Wir beide wären drauf gekommen, dass der Wein wahrscheinlich aus Andalusien kommt. Aber ansonsten innerhalb der Region hätten wir nichts mehr hingekriegt.
Und, ja. Ich habe extra auch ein T-Shirt angezogen für diesen Abend heute, also wenn man es lesen kann.
Wow, wie cool.
Ja. Statt Work, Work, Work steht dort Wine, Wine, Wine. Better.
Richtig.
Ah, das hätte ich auch gerne.
Normalerweise hat uns unsere Weinprinzessin immer so wunderbare T-Shirts. Danke, nur heute nicht. Heute hast du irgendwas Sportliches.
Also, bei mir ist es ja das Gleiche, ob Wein oder Arbeit, ne? Kommt, geht sich aus.
Hast du eigentlich jemals vor, Master-Sommeliere zu werden?
Gute Frage. Wenn, dann würde ich gerne Master of Wine machen. Das finde ich durchaus immer noch ein Ziel. Mein Problem ist immer die Zeit. Es ist definitiv die Zeit. Also weil ich irgendwie renne ich immer hinterher. Also ich bin ja selbstständig und das Schöne ist ja, die Leute fragen mich an und sagen, wir möchten Sie gerne engagieren. Ist ja super, ne? Also was für ein Luxus, ich darf das entscheiden. Aber ja, ich tue mich immer schwer, Nein zu sagen. Ich denke mal, oh, das ist auch schön, das ist auch schön. Und dann nachher denke ich mal, boah, warum hast du jetzt alles zugesagt? Also das ist mein großer Fehler, ich lerne es noch, ne? Und dann denke ich immer, und wann machst du das auch noch, ne? Jetzt war es auch so, der Verlag sagte, ah, das Buch war so schön, wir würden es gerne wieder neu auflegen. Können Sie das überarbeiten? Ja, ja, gar kein Thema. Jetzt habe ich gemerkt, 6 Jahre später, du musst eigentlich alles neu machen. Also nach 6 Jahren ist alles veraltet, ne? Und dann denkst du wieder, oh, das jetzt auch noch.
Also nach der Aussage von unserem lieben Henrik Thoma, was der Unterschied von einem Sommelier zu einem Master-Sommelier ist, und da kann ich dich beruhigen. Also im Grunde genommen kannst du einfach auch das schon so machen. Der Master Sommelier hat immer eine Flasche mehr getrunken als das Sommelier.
Sehr gut.
So, kommen wir zum Wein.
Thomas, jetzt.
Nathalie, was siehst du, was riechst du, was schmeckst du gleich, nachdem ich meinen kurzen Trinkspruch abgelassen habe? Wie sieht er aus für dich?
Gut. Dicht. Dunkel, dunkles Rot.
So dicht wie Thomas.
Nicht blank. Also, das ist auch schön. Weißt du, früher gab es die ersten Punkte ja immer, wenn der Wein klar war, eine Brillanz besaß. Das wollen wir heute gar nicht mehr.
Nein.
Weil dann ist der Wein geschönt und gefiltert. Das wollen wir nicht mehr. Wir
Thomas,
freuen
genau
uns, wenn er nicht mehr so klar ist. Aber Thomas, dein Wein, komm, hau mal raus.
Gut, ich gebe euch meinen Trinkspruch, Nathalie. Ich habe wie immer gereimt. Wir treffen heute die Nathalie, bringt uns leckere Pharmazie. Gut fürs Herz, der schöne Wein, drum soll es noch ein Schlückle sein. Wer ist die Beste im Weinland, frag ich's Spieglein an der Wand. Ich weiß, es ist ein wenig plump. Ich denke an Frau Lump. Wie schön, dass du uns heute beehrst. Besten Wein du uns gewährst. Zeit fürs Ende mit den Reimen. Ich will auch nicht mehr länger schleimen. Sollte besser auch nicht singen. Lasset nun die Gläser klingen. Prost.
Oh, wie schön. Thomas, ich werde es mir aufschreiben oder aufnehmen.
Ich weiß, ganz kurz versucht. Dankeschön. Oh. Ja, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön.
Vielen Dank.
Ich war jetzt kurz davor und habe überlegt, ob ich noch ein paar Kamelle werfe. Aber ja. Sehr schön.
Du kannst es immer wieder bei In Vino Verbi was irgendwo nach circa einer Stunde nachhören. Ansonsten schicke ich es dir auch gerne nochmal rüber.
Ja, bitte.
Zum Aufhängen.
Oh, okay. Aber erstmal zu deinem Weinsche hier so, ne? Also, hat einen unheimlich tollen Duft. Ja. Also das Erste, was mir reingeschossen ist, aber meine Nase ist immer so ein bisschen anders. Ich rieche dann, habe ich manchmal das Gefühl, andere Dinge. Aber ich fand erstmal eine ganz große Vanillenote.
Absolut. Vom Barrique.
Ja. Pflaume, ja, Barrique. Das ist auf jeden Fall, man merkt sofort, der war voll im Fass. Also der hat das Fass fast aufgefressen, dieser Wein. Also diese Fässer, in die er gekommen ist, die haben sich untereinander so abgesprochen. Also, hey, wir sind die besten Fässer von allen. So, ja. Und da ist er so reingeschüttet worden und die ganzen Reben, hast du das Gefühl, die Rebsorten haben sich so gefreut und haben richtig Party gefeiert und haben so ähnlich gereimt wie du gerade. Und und haben echt eine harte Party gefeiert und haben so im Laufe der Zeit, wo sie dann so einen ordentlichen Headache gekriegt haben, ne, weil die Party war so heftig, haben sich dann zur Ruhe gelegt und haben sich erstmal dann zur Ruhe gesetzt da drin. Und so kommt mir dieser Wein gerade vom Duft vor. Ich habe noch keinen Schluck getrunken, aber ich finde ihn jetzt schon sehr, sehr schön. Hm. Hättest du nicht gedacht, dass ich das mal zu deinem Wein sage? Ne?
Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich bin ganz sprachlos, dass du bis hierhin so nett bist.
Ich habe ja gesagt, ich hab doch gesagt, ich wollte dieses Jahr doch mal nett sein zu dir. Ich weiß nicht, wie lange ich es aushalte, aber ich versuche es immer noch. Ja, nee, also.
Habt ihr schon getrunken?
Nein, ja. Nein, ich habe noch nicht getrunken. Ich habe erstmal nur gerochen. Nur für dich, nur gerochen.
Schon,
wie bei Trüffelschweinchen-Nase. Ich einfach mal den Rüffel da reingehalten habe. Und ich warte erstmal noch drauf, was die anderen beiden sagen. Die Nathalie und vor allem der Sevi, Quarkfee, Weinprinzessin. durch welche Kanalisation des Edeka-Raumes er sich diesmal gleich schlängeln wird. Bin ich schon sehr gespannt.
Durch welchen Kakao ich den jetzt hier ziehe, meinst du?
Ja, ich warte immer so auf den ersten Satz. Der erste Satz verrät meistens schon sehr viel. Ich bin sehr gespannt.
Der hebt schon mal so ein bisschen die Richtung vor. Ich war ein bisschen erschrocken bei der ersten Geruchsprobe, weil leider Gottes, mein erster Gedanke war indische Weine.
Alter!
So, jetzt muss man aber zusagen, dass ich dem Wein ja damals 95 Punkte gegeben habe.
Ja.
Ich habe dem ja 95 Punkte gegeben, dem Wein damals, Boah. Weil er dieses Thema von Indien ja so gut getroffen hat.
Ja, aber da warst du noch weit weg von dem Sachverstand, den du jetzt hast.
Genau. Ich habe ja wirklich viel von euch lernen dürfen. Das ist hier absolut wirklich das Fass. Es ist so fast schon ein modriges Fass. Der ist absolut kräftig, der ist absolut stark. So, der ist super schwer. Der passt zu so einem schönen Essen mit einer tiefen, dunklen Soße. Schöne Klöße. Da ist nicht nur die Kirsche, die du aus dem Moncherie rauslutschst, sondern das hoch 10. Ja, die Moncherie, ausgelutschte Moncherie-Kirsche hoch 10, kommt im Geruch, im Geschmack. Ich finde, beides matcht hier ziemlich identisch. Also wir haben hier nicht so, dass der Geruch...
Ich finde das aber ein bisschen eklig, wo du gerade sagst, ausgelutschte Moncherie-Kirsche.
Hoch 10. Ja, ich wollte die Schokolade wegnehmen, ich wollte das Süße wegnehmen, weil der Wein das überhaupt nicht hat. So, ne, er hat nur noch die reine Essenz dieser Piemont-Kirsche, die in einer Wuchtigkeit hier reinhaut, die schon echt spannend ist. Das ist hier eine harte, das ist eine Ansage. Das Ding hier ist eine Ansage.
So, Dietmar. Nathalie, was sagt denn der Profi dazu?
Also, ich finde, das Sebastian heute schon super, super auf den Punkt gebracht, so mit dieser dunklen Soße. Ja, also, Dietmar sagte ja vorhin gleich, der riecht nach Vanille. Und es kommt vor allen Dingen, weil hier ist ein Teil auch in amerikanischen Holzfässern ausgebaut. Und die haben immer so dieses Vanillige oder auch so Kokos. Also, wenn du an Bounty denkst, ja, das ist immer dieses amerikanische Holz, das ist ein bisschen grober, ist ein bisschen lauter. Und ja, es ist wirklich, dass der so diese Amarena-Kirsche auch fast, also so, ja, Piemont-Kirsche, aber auch so diese eingelegten Amarena-Kirsche, reife Feigen, so Tabakaromen, also sehr, sehr würzig. Und auch schon fast in Richtung Rosinen. Also deswegen denke ich mir auch diese reifen Feigen. Du merkst schon beim reinen Riechen, dass die Trauben eine sehr hohe Reife hatten. Die waren schon so ein bisschen eingehutzelt gewesen. Und hinten ist es genau... Sebastian hat schon das passende Essen.
Studentenfutter, super. Ja.
Oh, wie geil.
Also jetzt schon irgendwie für alle Studenten, das ist euer Wein.
Und dann, was spannend ist, also ja, es ist voll die Wuchtbrumme. Also auf dem Etikett steht 14,5. Also wahrscheinlich hat er 15, weil du darfst ja, ne, 0,5 darfst du runtergehen. Er liegt wahrscheinlich eher bei 15 Volumenprozent. Aber jetzt ist auch hier wieder, dass er doch auch Mineralität hat. Und dieses Salz und die Mineralität verarbeiten den Alkohol hinten wie so ein Katalysator. Also nicht so, dass er dich total erschlägt, sondern er trinkt sich trotz dieser hohen Reife erstaunlich gut. Und ja, dunkle Soße, also ich habe auch gedacht, boah, so einen geschmorten Ochsenschwanz dazu. Oder auch, was sehr, sehr genial wäre, wäre zum Beispiel ein Lammragout. Und jetzt kommt, Sebastian, ich habe für mich gedacht, mit Dörrobst. Ein Lammragout mit Dörrobst. Und ich finde, geht auch wieder in diese indische Richtung. Also ich bin
bei dir.
Das ist ein
Stück Indien-Lamm, ne? Das stimmt schon, das matcht. Auf jeden Fall wirst du auch einen Schluck davon in das Essen schon mit reinmachen. Den du auch dann dazu trinkst, oder?
Das finde ich immer so, also die Leute erzählen mir das auch immer, dass sie diesen Wein verkochen, den sie trinken. Also grundsätzlich verkocht ja der Alkohol. Und,
nee, ich glaube, Sebi meint, dass wenn das Essen schon fertig ist, dann nochmal eine schöne Kelle drauf, genau. Ne?
Jo, so da sind Schluck wir uns dazu. Einig. Ja. Wenn, dann nicht zum den Schluss so ein Schuss. Nein. Genau. Perfekt, ja. Du bist Profi. Ja. Yes. Schöner, also nicht nur gut in der Technik, du bist ja voll der Weinprofi.
Vielleicht.
Er plant auch schon seinen eigenen Podcast, habe ich hören sagen.
Ja. Was? Aber ohne uns. habt ihr eine Idee, was da drin sein könnte? Für eine Traube?
Viel. Viel. Das ist eine Cuvée. Das ist richtig. Das ist eine Cuvée. Ja. Das ist eindeutig eine Cuvée. Das ist keine reine Rebsorte. Und ich vermute, da wird sehr viel von der Säure her gesehen. Cabernet Sauvignon würde ich jetzt tippen sein. Syrah vielleicht noch. Und
das keine, hätte ich anderen, auch gesagt. Ich wäre so auf Syrah gegangen.
Und irgendwas Spanisches noch.
Weil, also es sind einfach, denke ich, Reben, die mit heißen Temperaturen gut zurechtkommen. Mhm. Und diese so weißt du, also für mich ist Syrah, ich stelle mir jetzt gerade den Sebastian vor, so ein junger, muskulöser Kerl, vielleicht in Jeans, weißes Shirt, ein Päckchen Marlboro im Ärmel. So ist für mich Syrah.
Kennt ihr euch?
Nee.
Also nur weil er eine sportliche Jacke anhat, naja, also
eine Dose Bier lange vielleicht. Lange ist es her, als ich studiert habe.
Thomas, du meinst, es hätte eher auf dich zugetroffen, die Beschreibung.
Nein, es trifft wirklich eher auf Sebastian zu. Sebastian ist unter uns der Rettungsschwimmer, insofern sieht er auch so aus. Der hat immer so eine rote Rettungsboje bei sich und läuft immer in Badehose, roter Badehose Musik, bei uns, ne, durch die Agentur.
Ja. Also Syrah ist immer muskulös.
Aber Syrah, hat Syrah immer diese säuerliche Note auch? Also etwas Säuerliches bei?
Nee, das ist so, wie du sagst, das ist eher Cabernet Sauvignon, ne?
Thomas?
Ich glaube, ich kaufe den auf. Also zum einen, ihr seid vollkommen richtig, was die Trauben betrifft. Es ist eine Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Graciano, Petit Verdot und Syrah. Mhm. Zwei davon kannte ich vorher nicht, ihr könnt raten, welche.
Graciano heißt dort Garnacha. Kennst du als Garnacha?
Ah, den kenne ich, jawohl.
Ah, siehste.
Ja, sicher.
Siehste.
Ah, das sind immer diese Übersetzungsfehler, verdammte Axt.
Aber du kennst den, siehste. Und Petit Verdot hast du gestutzt?
Ja.
Ah ja, es ist typisch für Bordeaux, aber auch nur gering, also ja, steht immer aber, so im Schatten, ja. Mini. Ja.
Der Wein kommt von der Finca Moncloa. Kann jemand von euch das Wort 10 auf Spanisch aussprechen? Gut, dann sagen wir...
Dici? Nee, das ist italienisch.
Nueve... Warte mal, once ist 11. Diez?
Ja.
Sagen wir. Sie, diez? Also ich kann kein Spanisch, aber...
Also ihr könnt uns gerne unter info@ask-berlin.de korrigieren. Diez Barricas aus dem Jahr 2015. Der hat schon 8 Jahre auf dem Buckel inzwischen. 14,5% von der Firma González Bias. Und ich sage absichtlich Firma, weil González Bias ist riesig. Die besitzen diverse Weingüter in ganz Spanien. Die sind nicht nur in Andalusien unterwegs und wirklich sehr groß und breit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob es auf euren Flaschen auch so ist, die ihr vor euch habt, weil wir zeichnen heute ja remote auf. Wir sitzen ja nicht zusammen, wir vier. Aber auf meiner Flasche ist in Kugelschreiber eine Nummer vorne drauf geschrieben.
Ja, das habe ich auch gesehen. Wie schön.
Stark, oder?
Ich habe die Flasche 2186 von 2545. Mhm.
86?
Ich habe 2145.
2168.
Ach.
Ja.
So, die 46.
Sie waren immerhin nah beieinander. Mhm.
Schön.
Und da bleiben noch knappe 400 Flaschen Auffass. Ich kaufe die alle auf. Das war nämlich ein Schnäppchen. Der kostet normalerweise 45 Euro. Und wir haben den für 29 Euro bekommen. Ich finde, das ist ja auch ab. Also der wäre auch die 45 absolut wert. Ich finde den extrem lecker, den Wein. Das ist genau das, was ich mag. Weine, die viel Sonne hatten. Weine, die richtig Wumms haben. Also auch diese harten, fiesen Primitivos aus Süditalien, da kann ich mich total reinsetzen, die einfach mit sehr viel Frucht um die Ecke kommen. Und insofern hat er alles dabei, was ich brauche.
Ja. So ein richtiger Sebastian. Winterwein, weißt du?
Stimmt.
Du stellst dir vor, so einen offenen Kamin, ein Bärenfell. Achso,
Da sind wir schon beim Bärenfell, sehr schön. Nein, das finde ich sehr sympathisch. Bärenfelle finde ich toll.
Sind wieder bei der Weinerotik angekommen. Sebastian hebt den Finger.
Genau, ich habe eine Frage und zwar, ich komme ja über Bierbestellen beim Spanisch nicht hinaus. Bin ich richtig in der Annahme, dass hier hinten drauf steht, dass es aus 12 verschiedenen, irgendwas ist aus 10 amerikanischen Fässern?
Ja.
Jo, die haben die besten 10 herausselektioniert.
Französische und amerikanische Fässer.
Mhm. Ah, genau.
Ich finde, das amerikanische riechst du auch, ne?
In der Beschreibung von González Bias steht auch drin, dass es französische Eichenfässer seien.
Also ist beides, ne?
Mhm.
Hier steht ja Barricas de Noble Frances y Americano.
Ja, es heißt ja auch auf dem Etikett selbst 10 Barricas. Also Finca Moncloa 10 Barricas. Das heißt also wirklich, sie sind sehr auf diese 10 Fässer positioniert. Das heißt, dieser Wein ist wirklich nur in 10 Fässern gemacht worden. Keine 11, keine 12, keine 9. Und deswegen ist da auch eine begrenzte Anzahl von vorhanden.
Okay. Wisst ihr, wie viel Fassungsvermögen ein Barrique hat?
Das ist eine gute Frage. Nein. Ja. Sag.
Nein, echt?
Ich würde schätzen 200 Liter.
Du bist schon ganz schön nah.
Sag.
300?
225 Liter. Oh. Also gibt es 2200, ne? Also kannst du dann super hochrechnen.
Ja, wunderbar. Krass.
Also, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber mich begeistert.
Sehr schöner Wein, Thomas. Sehr schön. Er ist besser als mein indischer Wein, muss ich auf jeden Fall sagen. Nein, wirklich, ein sehr, sehr schöner Wein. Also ich bisher muss ich wirklich sagen, dafür, dass, also Thomas und ich, wir zwei Rabauken der Rebsortenkunst, dass wir hier anscheinend auch die Nathalie begeistern können mit unserer Auswahl. Zumindest kommt es mir so rüber.
Aber ich finde, so stellst du dir den Süden von Spanien vor, ne? So, wow, Wärme, so eine Wuchtbrumme. Mhm. Sebastian hat es vorhin so schön gesagt. Ja. Du, weißt du was, mit dem griechischen Wein, da habe ich was Irres erlebt. Man darf das ja in Deutschland nicht sagen, dass man bei einem Stierkampf war.
Ach so.
Also das ist ja bei uns total verpönt. Und ehrlich gesagt, es war auch nicht in Spanien, sondern es war im Süden von Frankreich. Da war ich mal mit...
Ich weiß wo. Sainte-Marie de la Mer.
Nee, ich glaube...
Da war ich nämlich.
Wie hieß denn das? Sète war es nicht. Es war ja im Atlantik. Ah, ich komme gleich drauf. Also wir waren mit der Familie da und dann war alles so geschmückt, La Feria, also alles in Weiß und Rot geschmückt. Und dann haben wir gesagt, ja, was bedeutet das, La Feria? Ah, wisst ihr nicht, das ist der Stierkampf. Und dann sage ich, wow, da gehen wir hin. Und mein Sohn sagte, Mama, sage ich, ach, Quatsch, die werden heute nicht mehr getötet, ne? Und wir haben dann echt noch 3 Plätze bekommen übers Internet, alle auseinander, also weil es war echt in dieser Stierkampfarena, waren 12.000 Menschen, eine irre Stimmung, jeder Platz belegt. Und nachdem das gestartet hat, guckte mein Sohn mich vorwurfsvoll an, also es war ein echter Stierkampf. Und dann habe ich auch erst gedacht, oh Gott, das ist so martialisch. Also, oh je. Aber so, was dann im Nachhinein toll war, also der beste Torero, der wurde dann so auf den Schultern getragen durch die Arena. Und die Leute, die haben ihm zugejubelt. Und dann haben die alle alle Menschen waren rot und weiß gekleidet. Und dann haben die alle ihr rotes Halstuch. Und dann haben die... griechischer Wein.
Das Lieblingslied von
Thomas. Aber die haben das mit dem anderen Text, ne? Also, aber das war deren Musik gewesen. Und dann waren den ganzen Tag waren so wie so Guckenmusik, also so Kapellen im Ort unterwegs in der Stadt und haben gespielt und alle haben dann zusammen nachher in dieser Arena gespielt und ich fand, das war so faszinierend. Ich konnte mir das echt vorstellen, wie das früher war, Brot und Spiele. Mhm. Also natürlich machen wir sowas nur einmal im Leben, aber es war schon sehr faszinierend.
Aber eine interessante Tradition. Ich habe vor Ewigkeiten auf Klassenfahrt in Südfrankreich das auch mal gesehen. Allerdings werden da nur solche Bömmel von den Stierhörnern runtergeholt. Da wurden die nicht erstochen, sondern nur so Bömmel runtergeholt.
Ja.
Und danach werden die auch, oder davor, ich weiß nicht mehr, durch die Stadt getrieben. Das ist schon interessant zu sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie hier bei mir in Hamburg ein Stier durch die Gärtnerstraße getrieben wird. Aber das ist schon spannend, das vor Ort zu sehen und dass es einfach zur Tradition dazugehört. Und auch da kommt dann der ganze Genuss drumherum. Danach sitzen sie oder davor sitzen sie alle da und futtern all diese leckeren Dinge und trinken diese leckeren Weine. Und das ist schon Lebensfreude, die sie da haben.
Ja, da in Frankreich auch. Da gab es so Zelte und da saßen Hunderte von Genießern und dann gab es so Confit du Canard. Also.
Aber Nathalie, soll ich mal was sagen? Also, das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen nördlichen Gefilden und südlichen Gefilden, was Genuss angeht. So ist es mir bisher auch runtergekommen. Ich bin ja eigentlich Österreicher und im Grunde genommen, also was Essenstradition angeht, hat man immer das Gefühl, da ist auch noch ein bisschen mehr los. Aber ich habe auch in der Schweiz gearbeitet und jetzt einfach zu Sommerfesten beziehungsweise zu Stadtfesten einfach mal dieses Bild zu haben. in Chur, in Graubünden, ja, gab es ein Stadtfest. Dort wurde in der Altstadt ein Risotto-Wettessen ins Leben gerufen. Oh, das schön. Heißt, sämtliche Läden, die dort waren, ungefähr an die, ja, sagen wir 20 Läden, einmal so im Halbkreis in der Altstadt, hatten die Aufgabe bekommen, mit zwei Töpfen vorne einen kleinen Stand zu machen und das ihr Risotto zu gestalten. Das heißt, man hat dann zwei Möglichkeiten gehabt. Man hat eine Möglichkeit gehabt, einen etwas teureren Eintritt von, ich glaube, 14 Franken zu bekommen. Da hast du einen Teller bekommen und einen Löffel. Oder, und das ist auch toll gewesen, du hast deinen eigenen Teller mitgebracht mit deinem eigenen Löffel, hast nur 7 Franken bezahlt. Dann hast du einen Chip bekommen. Und dann bist du entlang gegangen und hast immer einen Klecks bekommen und hast einfach probiert. Und das Risotto, was die am meisten geschmeckt hat, da hast du diesen Chip reingeworfen in eine Tüte. Letztendlich, der halt die meisten Chips bekommen hat, hat halt gewonnen. Und wie schön. Und dann bin ich einen Tag später, bin ich in den Norden gefahren von Deutschland und bin an ein Stadtfest gekommen. Und da war die Hauptattraktion Türrahmen, Fensterrahmen und Kochtöpfe so auf dem Marktstand. Und das ist so, also wo die Sinnlichkeit verloren geht, im Grunde genommen. Ja. Ne? Darum finde ich also im Grunde genommen eigentlich ganz schön, wenn es dann irgendwo so etwas gibt, wo dann auch dieses Gemeinsame und dieses Miteinander und danach noch was trinken und da noch so, also eine ganz andere Mentalität hat. Und das finde ich einfach, was du ja auch einfach so dir also als Credo gefasst hast, einfach genießen. Das Leben genießen. Und das ist nicht nur alleine der Fall, sondern auch miteinander. Und das ist ja auch das, warum wir diesen Bein-Podcast machen, dass wir miteinander schöne Sachen genießen können. Und das ist das, was Wein auch kann, nämlich zusammenzubringen, zusammenzuführen. Oder?
Oh, Dietmar, so schön. Weil das ist doch das Wichtigste im Leben, sind schöne Momente zu sammeln. Und am besten geht es immer mit genießen. Ne? Also so, wie du das sagst.
Und das, mein lieber Thomas, erstmal danke für deinen Wein. Das ist ein sehr wunderbarer gern. Wein. Das ist wirklich ein sehr schöner Wein. Also kann ich nicht alles sagen. Liebe Nathalie, wir kommen zu einer kleinen Aufgabe für dich, was sich immer bewährt hat bisher und was auch dich trifft. Wenn ich es verraten darf, wann du geboren worden bist, ist das in Ordnung?
Klar.
Gut, du bist geboren am 8. Februar 1971 in Freiburg im Breisgau, richtig?
Genau.
Richtig, so. Weißt du denn, oder könntest du dir vorstellen, was an diesem Tag am ersten Platz der Singlecharts in Deutschland gelaufen ist? Welcher Song?
Ich weiß, dass Over the Bridge.
Bridge Over Troubled Water?
Ja. Das war damals Garfunkel? So die Zeit. Mhm. Ja, Simon & Garfunkel war damals so angesagt. Mhm. Bonnie M. kam ja später, ne?
Ja.
Nee, ich weiß es nicht.
Aber kannst du dich trotzdem freuen, weil es ein wunderschöner Song ist. An diesem Tag wurde der Song auf Platz 1 geführt von George Harrison, My Sweet Lord.
Schön, My Sweet guck mal. Lord.
My Sweet Lord. Da-da-da-da-da-da-da.
Da sind wir bei der Ritterin wieder.
Da sind wir wieder bei der Ritterin. Genau, guck mal, alles fügt sich.
Du, das schreibe ich mir jetzt gleich auf. Oder ich höre unseren Podcast jetzt rauf und runter.
Auf jeden Fall.
Ach, wie schön.
Weißt du, was ich auch schön finde? Das verbindet uns in einem, ich sag mal, abstruseren oder beziehungsweise entfernteren Weg. Du hast 2019 wieder eine Auszeichnung bekommen, nämlich den Weinschlüssel der Stadt Öhringen.
Du auch?
Nein, ja, nee, ich habe nicht den Weinschlüssel bekommen. Ich habe in Jagsthause Theater gespielt und das ist bei Öhringen und dazwischen liegt noch Mückmühl.
Ja, das ist Hanoi. Die Ecke.
Hanoi, das ist in die Ecke, ja. Also insofern, und du bist im Grunde genommen auch sozusagen einen Weinschlüssel bekommen aus der Heimat von Gregor Meile, der auch schon...
Ja, ich bin so Fan von ihm, ich bin so Fan.
Da kannst du bei uns ja auch die Podcast-Folge hören mit Gregor Meile, der auch bei uns schon Gast war. Hast du gehört?
Und vor allen Dingen auch seinen Geiger. Es ist für mich einer der genialsten Musiker, die ich je in meinem Leben erlebt habe.
Ja, Gregor ist ein Schätzle.
Ne? Schöne Grüße an Gregor.
Schöne Grüße an Gregor. Ich krieg noch eine Flasche, eine Kiste Wein von ihm.
Die habe ich bei mir zu Hause.
Ja, du hast die gekriegt, ja.
Seine naja. Sorbi.
Mich versorgt er ständig mit Wein, Dietmar, tut mir leid.
Ja, du fängst die ab und trinkst sie alleine, das ist das Problem.
Ja. Kann ich mich bei euch einklinken?
Immer,
ja, sehr gerne.
Komm her. Bitte lass uns auch, also mal nicht im Internet, lass uns persönlich doch Wein trinken, das wäre doch so schön, oder? Ich habe eine ganz liebe Kollegin, mit der ich viel auch Theater spiele, die eigentlich beheimatet ist, unter anderem in Baden-Baden. Zumindest ihre Mama lebt da und sie ist immer wieder in Baden-Baden. Und ich war auch mit ihr in Baden-Baden schon gewesen und kenne ich Baden-Baden auch ein bisschen und finde es wunderschön. Und da gibt es ja auch dieses Filmfest in Baden-Baden, was eigentlich eher in Baden-Baden selber nicht so auffällt, weil es ein bisschen versteckt ist. Da war ich auch schon gewesen. Und oh, das wäre doch schön. Lass uns doch alle in Baden-Baden.
Ja, also wann immer du hier bist, aber bitte auch für euch alle drei die Einladung. Also gebt Bescheid.
Ich fand mich mega voll. Sehr gerne.
Und dann bleibt es nicht bei einem Glas.
Nein, wir kommen hier immer mal raus aus diesem Podcast. Mit Christian Lohse wollen wir noch neuerdings Weine schütteln. Mit Stefan Marquardt wollen wir noch Weinlieder singen aus den verschiedenen Weinregionen.
Das ist schon eine Weile her, oder?
Ja, aber mit dem wollen wir noch eine Folge machen, wo wir live mit Publikum Weinlieder singen. Das haben wir für dieses Jahr noch ganz fest vor.
Genau. Bei Stefanie Döring im Weinladen wahrscheinlich.
Kommen wir mit dir auch noch auf wilde Ideen, was wir machen.
Okay. Ich koche euch da noch was.
Okay, wir machen
es. Okay, wir kommen.
Versprochen.
Wie hießen diese kleinen Flusskrebse, die so Flossen vorne haben und teurer sind als Hummer?
Persebes. Die Entenmuscheln.
Natalie, aber nur, wenn es keine Umstände macht.
Aber du, ich habe jetzt, beim letzten Mal war ich mit dem Auto in Spanien, in Andalusien. Und dann habe ich das genützt. Also zum einen habe ich einen ganzen Schinken, einen Paternegra Schinkenwein mitgebracht. Und zum anderen habe ich ein Geschirr für Paella zu kochen. Und da habe ich jetzt eine Pfanne für 4, für 6, für 8. Und ich bin mittlerweile die Paella-Königin.
Wir kommen.
Ich liebe Paella.
Also versprochen, wenn ihr nach Baden-Baden kommt, ich schwöre es euch, ich mache euch eine Paella.
Sebastian, der Dienstreiseantrag ist hiermit genehmigt.
Ich habe es auch aufgenommen.
Oh, super, freue mich schon drauf. In dem Sinne, also wenn es Erschle brommt, ist Herzle gesund, heißt so schön. Ne?
Voll gut, Neid.
Lass uns doch einfach mal ein Spielchen spielen, oder was meinst du, Thomas?
Oh, ein Spielchen ist schön. Da freue ich mich.
Spiele mit Dito.
Dito. Hat oder meins?
Deins.
Meins. Nathalie, ich habe ein Spiel für dich vorbereitet. Das Spiel heißt Wein schnell gekippt.
Wein schnell gekippt.
Aus bestimmten Gründen spielen wir hier in dieser Runde nicht mehr. Ich packe meinen Koffer. Ich habe hier ein paar Leute verloren in dieser Runde, die keine Lust mehr hatten mit mir. Ich packe meinen Koffer zu spielen. Ich sage nicht wer.
Ich war's nicht.
Ja, Nathalie war's nicht, das kann ich euch sagen. Und deshalb spielen wir jetzt mit dir Wein schnell gekippt. Du bekommst von mir Begriffe genannt, zum Beispiel so etwas wie Rebsorte mit R. Daraufhin sagst du?
Riesling.
Richtig. Davon kriegst du viele hintereinander und in 30 Sekunden sollst du so viele richtige Antworten geben wie möglich. Dietmar stoppt die Zeit, wenn er das denn kann. Der bisherige Rekord liegt bei 8 richtigen Antworten in 30 Sekunden. Dietmar, bist du bereit?
Bin bereit.
Nathalie, bist du bereit?
Ja.
Wein schnell gekippt. Rebsorte mit S.
Ich bin nervös. Sangiovese.
Anbauregion mit B.
Baden.
Winzer mit K.
Korrell.
Herkunftsland mit S.
Schweden, Schweiz.
Weinpodcast mit V.
Vino Veritas.
Yes. Italiener mit B.
Mit B, Barolo.
Aroma mit A.
Was für ein Ding?
Ein Aroma mit A.
Ananas.
Stopp.
Spanische Region.
7.
Mit C, 7. Oh. Das war ein sehr gutes Ergebnis.
Oh, ich war super. Am Anfang so nervös.
Sehr schön. Schweden fand ich super.
Schweden war super.
Du, die machen auch Wein.
Mittlerweile ja, ne?
Piwis.
Wenn du zur wenn wir zur Paella bei dir sind, dann spielen wir das einfach nochmal.
Ja.
Und trinken ich werde schwedischen Wein.
Ja, mit Sicherheit.
Das ist geil. Wollen wir gleich noch ein Spiel machen?
Ach komm, spielen wir noch ein Spiel.
Ja. Okay, wir spielen ein Spielchen und das heißt Black Stories.
Black Stories.
Kennst du Black Stories?
Oh, echt? Black Stories, Dietmar?
Ja.
Das ist schön, da freue ich mich.
Ja, ich weiß, dass du dich freust. Kennst du Black Stories?
Noch nicht.
Noch nicht? Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Jeder hat immer eine Frage. Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird von mir, darf man weiterfragen. Und wenn sie mit Nein von mir beantwortet wird, ist der Nächste dran. Das heißt, es geht Reihe um. Also wir alle spielen mit. Und ich erzähle praktisch eine Überschrift. Und es geht um einen mehr oder weniger Kriminalfall, der gelöst werden muss. Jeder hat mehr oder weniger, wir machen so 4 Runden. Ja, und wir gucken, ob wir drauf kommen. Wir fangen am besten mit Sebastian an, gehen mit Thomas weiter, damit du schneller rankommst, wie es gemeint ist. Ja.
Und man muss den Täter rausfinden.
Man muss die Ursache rausfinden.
Die Ursache, okay.
Aber ich muss jetzt den ersten Hinweis geben.
Ganz genau. Ich sage die Überschrift und einen ganz kurzen Satz dazu, ja. Die Überschrift heißt fantasievoller Pantomime. Sein Traum vom Reichtum platzte, weil ein Mann eine Kleinigkeit vergaß.
Ach du Schande. Da habe ich ja noch gar keinen Ansatz. eine Kleinigkeit vergaß. Boah, Dietmar,
ja.
Das ist richtig schwer.
Ja, extra für dich.
Ja, danke, das ist richtig schwer, das Ding. Was könnte er denn vergessen haben? Er könnte vergessen haben, dass er überhaupt aus dem Haus muss.
Nein. Thomas?
Der Pantomime wird ja pantomimisch so tun, als wäre er sehr, sehr reich. Und jemand, der ihm assistieren sollte, hat etwas nicht dorthin gepackt, wo er es hinpacken soll.
Nein. Noch einmal, es geht um einen Kriminalfall.
Ich denke, dass der Pantomime nicht so aus sich rauskam, weil die Resonanz fehlt.
Nein. Also. Sevi?
Dietmar, hast du noch einen Tipp für uns?
Mach noch mal weiter, also in der dritten Runde.
Wiederhol's noch mal. Also der Pantomime und der reiche Mann.
Fantasievoller Pantomime. Sein Traum vom Reichtum platzte, weil ein Mann eine Kleinigkeit vergaß.
Ich habe wirklich keine Ahnung. Kein Ansatz, kein gar nichts. Bin völlig lost.
Super.
Jetzt würde ich Thomas, hilf mir.
Jetzt würde ich gerne die Hörer in den Spiel rufen. Wisst ihr's? Und alle werden rufen, ha, ich habe eine Idee. Aber ihr hört sie ja nicht.
Danke. Danke auch, Dietmar.
Danke für den ersten Tipp.
Sehr gerne. Thomas?
Platzt wirklich etwas?
Wie platzt?
Also platzt wortwörtlich etwas?
Nein.
Also es ist eine Seifenblase.
Es ist halt ein Traum, der platzt.
Hat das irgendwas mit Kontonummer zu tun?
Nicht mit Nummer, aber es. Nein, auch nicht mit Konto. Nein. Aber es ist im übertragenen Sinne, bist du gar nicht mal so verkehrt.
Mit Geld.
Also irgendwie platzt der Traum von was ganz was Großem.
Genau, richtig. Also, wenn jemand etwas haben möchte, also nicht legal, sage ich mal, und es pantomimisch versaut.
Er hat seine Maske vergessen.
Nein, nicht die Maske.
Wenn er
aber du bist nah dran.
Und es pantomimisch
die Pistole darstellt. Vergessen.
Ja, richtig, richtig. Ich führe es aus. Nathalie ist super. In Kalifornien überfiel ein Mann 2 Banken. Um die Herausgabe von Geld bzw. eines Tresorschlüssels zu erzwingen, täuschte er mit Hilfe seines Zeigefingers vor, er wäre im Besitz einer Schusswaffe. Leider vergaß er den Finger in einer seiner Taschen, seiner Jacke zu verbergen. Während man ihm in der ersten Bank schlicht befahl zu verschwinden, rief der Kassierer der zweiten die Polizei, die den geistlosen Vortäuscher festnahm.
Nein.
Oh. Also so ein richtiger Klassiker.
So ein richtiger Klassiker.
Man ja, man
wo,
geht,
wo man denkt, man geht niemals rein. Im wahren Leben findet sowas statt.
Ist uns ja allen schon passiert. Apropos, ist uns allen schon passiert,
ja.
Nathalie. Also ich habe meine Wohnung ja ausgesucht nach Aussicht und Lage und so weiter. Ich habe das vollkommen verrückte Gerücht gehört, du würdest deine Wohnung oder Häuser aussuchen nach dem Keller?
Bisher immer. Naja, ich habe in der Gastronomie, ich bin ja da auch häufig umgezogen. Und immer, wenn ich eine Wohnung angeschaut hatte und es gab einen tollen Keller, habe ich gesagt, die nehme ich. Aber ja, also spätestens beim Umzug war es klar, das meiste, was ich umzuziehen hatte, war halt immer Wein. Und früher fand ich das auch sehr praktisch. Kennst du noch diese alten Holzstiegen, diese alten Holzkisten, wo so gebrandet waren, deutscher Wein oder so? Und die dienten für mich früher auch als Nachttisch, als Regal. Ich hatte die ja überall im Einsatz. Aber im Laufe der Jahre hat sich jetzt auch gezeigt, dass es echt richtig war, weil ich habe auch schon viele Altweinproben gemacht und dann auch die Winzer zum Teil eingeladen. Die haben gesagt, ey Nathalie, bei dir war der besser gelagert als bei mir. Also wenn der Wein optimal gelagert ist, hält er ja viel länger. Und das macht enorm viel aus. Und ich habe wirklich Glück. Und auch jetzt mit dieser alten Stadtvilla, da gibt es Keller. Boah, super gut. Ne? Alles ist dunkel, feucht, im Erdreich, kühl. Also so, wie man es sich wünscht.
Wie lagerst du denn deinen Wein? Was zeichnet dein Keller noch aus?
Also früher hatte ich diese Weinstiegen auch immer als Regal, also im Keller. Mittlerweile habe ich einmal so ein Regal, wo diese schönen Bordeaux-Holzkisten liegen. Und mein Freund hat mir Regale gebaut, wo man so aus Eisen, wo man die einzelnen Flaschen reinlegen kann, was sehr stabil ist und wo du dann eben auch die Etiketten leicht sehen kannst. Aber
ist der dann auch temperiert?
Nee, es ist Natur. Mhm. Und ich meine, das, also der ist wirklich sehr, sehr konstant, weil das alles im Erdreich ist. Also ist optimal. Und ich hatte wirklich mein ganzes Leben lang immer das Glück, dass ich immer eine Wohnung mit optimalem Keller im Erdreich hatte. Und wenn ich jetzt selber nochmal ein neues Regal bauen würde, dann würde ich aus Holz, das hatte ich auch schon mal so, wie sagt man denn, dass es so Karrees sind, weil das finde ich sehr praktisch. Dann hast du unten eine Flasche, dann liegen zwei Flaschen, dann, also das ist, da rollt nichts, ne? Also wenn die so ein bisschen schräg sind, also Karree, dann ist es eigentlich ganz gut zum Aufbewahren.
Ich freue mich jetzt schon auf die Paella und auf deinen Weinkeller.
Ja. Ich habe eine Podcaster-Frage an dich als Sommeliere. Es gibt ja Podcaster, die wissen nicht ganz, also ich frage für einen Freund, der heißt Dietmar. Podcaster finden nicht immer ganz das Maß, was ist richtig oder wie funktioniert das zwischen Kosten und Trinken? Du in deinem Job, du musst das ja für dich perfektioniert haben, weil man ja natürlich immer vor der Sorge ist, irgendwann Alkoholiker zu werden, wenn man das Zeug den ganzen Tag lang schluckt. Das würde einfach nicht funktionieren, die Leber wäre im Arsch. Wie funktioniert das?
Naja, mein Alltag ist tatsächlich, dass ich alles ausspucke. Also anders geht es nicht. Sonst, bei uns würde man sagen, sonst hast du die Kaiserstühler Gesichtsrose, also so eine rote Nase. Aber ja, ich meine, ich fahre auch extrem viel mit dem Auto. Also wenn ich so Events habe, ich sag mal, bis 300 Kilometer fahre ich auch ganz gerne nachts wieder nach Hause. Und ich könnte mir das nie erlauben mit Alkohol. Ne? Also es ging nie. Und ich habe auch großen Respekt. Also schon mein ganzes Leben lang habe ich viel Respekt vor dem Alkohol. Also ich spucke alles aus. Und wenn ich so ein Event habe, dann probiere ich die Weine vorab, spucke sie alle aus und notiere es mir. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich zum Essen mal ein Schlückle trinken kann. Aber wenn ich erzähle, also mich macht Wein auch müde, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend. Ich komme da nie auf mehr als ein Glas Wein. Also wenn ich zum Essen jetzt beim 6-7-Gänge-Menü auch einen Schluck nehme, dann habe ich nachher vielleicht ein Glas. Also getrunken. Aber ich hatte auch schon.
Das ist der Grund, was ich immer falsch mache bei Weinverkostungen halt. Ne? Beim 10. Wein weiß ich halt nicht mehr, wie der erste geschmeckt hat. Und man muss es ausspucken, okay.
Geschweige denn, wie er hieß. Aber man sieht das ja heute Abend auch. Du trinkst jetzt ja nicht hier mit uns. Also wir trinken irgendwie ständig nach und immer noch ein Schlückchen und gucken nochmal, wie er wohl geschmeckt hat. Du hast das einfach sofort abgespeichert und musst jetzt nicht 10-mal noch einen Schluck danach nehmen von unseren beiden Weinen heute, um zu wissen, wie er war.
Aber ich habe mir vorhin gedacht, dass ich heute Abend von dem Weißwein noch einen Schluck trinke.
Ich fühle mich geehrt. In diesem Sinne würde ich mal sagen, Weintrinker sehen gut aus, sind elegant, sexy und gesund. Deswegen bitte noch ein Glas. Ja? Wir würden doch einfach mal sagen, Sebi, es ist deine... sozusagen liegt in deiner Hand den dritten Wein jetzt eigentlich
genommen. Das ist mein Part wieder. Ja. Sehr schön, dann freue ich mich hier, diese schöne lachsfarbene Säckchen hier auszupacken. Ihr hattet das schon ausgepackt, das ist ja auch euer Part, das ist absolut korrekt. Ich wollte mich aber noch ein bisschen mehr überraschen lassen. Und wir gehen jetzt rein mit dem Butcher's Darling. Boah. Und das ist der von Nathalie, korrekt?
Ja.
Wine for Beef, da müssen wir gleich drüber reden.
Also das ist mein Projekt und man sieht, der ist eigentlich noch gar nicht im Handel, der 2020er, also wir haben so einen Kleber drüber gemacht, weil im Moment ist der 2017er im Verkauf, aber ich hatte ihn Weihnachten, oder kurz vor Weihnachten hatte ich ihn eben probiert und dachte, der ist sehr schön, also den würde ich euch gerne zeigen.
Das Etikett ist sensationell.
Ja.
Danke.
Das sieht so ein bisschen aus wie du, Thomas.
Ja.
Ja, aber ja, den Bart, der da drauf ist, den will er gerne haben. Das Problem ist...
Ja, aber ich finde, er ist auf einem guten Weg.
Ja, also er düngt zu schlecht, dass er da hinkommt.
Nathalie, kann ich zu dir rüber machen? Ich brauche die beiden nicht mehr.
Also was ich ihm zutraue, dass er was auf die Schulter nimmt, wie dieser Mensch da auf dem Etikett.
Nur weil er draufsteht for Beef, fängt er hier schon wieder an, sich mit mir anzulegen.
Gar nicht.
Nur weil da for Beef draufsteht.
Ich wollte nur sagen, die Hörer hören ja nur, die sehen dich nicht. Ich muss ihnen ja beschreiben, wie du aussiehst.
Also die Ähnlichkeit ist schon verblüffend.
So,
naja, Moment, danke. Moment, der Mann auf dem Etikett hat wesentlich mehr Haare auf dem Kopf.
Mir fehlt nur das halbe Schwein oder Rind oder was ist auf der Schulter.
Ja, dieses Rackfleisch.
Ja, yes. Und dieser Haken, ne, mit dem er das trägt. Ja. Ja, sieht schon männlich aus auf dem Etikett, Thomas.
Ja, ja, ja. Sicherlich.
Ja. Da hast du noch ein bisschen Luft nach oben. Ihr macht da.
Kommen wir zum Wein.
Kommen wir zum Wein.
Ich finde, der ist so richtig lila Brombeerfarben. Das ist wirklich eine sehr spezielle Farbe, mega dicht. Ich kann da nichts durchsehen, gar nichts mehr. Deshalb halte ich ihn sehr gerne vors Gesicht von Dietmar. Dann sehe ich da nämlich nichts. Das ist ganz hilfreich. Ansonsten sieht man auch, da ist eine Menge Alkohol drin an den Kirchenfenstern. Geruch. Was ist das? Ist das Leder? Ist das der klassische durchgerittene Sattel?
Ja.
Ein intensiver Geruch. Also wirklich sehr dunkle, rote Früchte, aber Nathalie, das kannst du noch nicht wissen, meine Nase ist mein Achillesferse. Insofern, da kommt bei mir nicht so viel raus, aber das ist sehr spannender Wein. Sebastian, was riechst du?
Also ich rieche hier auf jeden Fall auch Leder und Brombeere. Also ein geiler Geruch, sehr geiler Geruch. Überzeugt mich vom Geruch her mehr als der Wein von davor. Bin sehr gespannt gleich auf den Geschmack.
Also, Thomas, ups, jetzt habe ich hier ein paar Tropfen hier verschüttet. Mach dir um deine Nase echt keine Sorgen. Also, weil ohne Kopf wärst du auch wirklich einfach schöner. Es ist halt.
Aber ohne Kopf. So aber Dietmar, ohne Kopf wäre ich so groß wie du.
Das ist halt auch so nett zueinander.
Also das Verrückte ist also wirklich, wenn man das auch das Etikett sieht, also hat man wirklich so das Gefühl von dem Mann mit dieser Lederschürze, der Sicherheitsschürze, der eben dieses Fleisch hat, mit dem Schlachtermesser in der Hand und sozusagen den Abrieb mit dem Messer irgendwie auf dieser Lederschürze macht. Und Es ist genau im Vergleich zu dem Wein vorher nicht so intensiv, ne, mit so einer Wahnsinns, was ich vorhin meinte, so Vanillenote, sondern eher viel feiner. Obwohl das ein Schraubverschluss war, hatte ich vorher das Gefühl, es hätte leicht einen korkigen Geruch, was aber im Grunde, ich glaube, was vom Fass kommt. Also der ist jetzt verflogen. Aber es ist sehr, also von der Textur her gesehen, einfach so richtig, wie man so einen Löffel in so eine wahnsinns dunkle Johannisbeer-himbeerige Marmelade steckt. Also so Gelee-artig schon fast.
So ein Chutney, oder? Beim Portwein von Sebastian E. Merge.
Ja, ja, stimmt, genau, richtig. Also, ich bin sehr, sehr gespannt gleich jetzt auf den Geschmack. Ich habe noch nicht geschmeckt. Thomas?
Nathalie? Jetzt ist Zeit für deinen Trinkspruch.
Richtig.
Ich kann keine Trinksprüche.
Was sagst du nochmal?
Du kannst keine Trinksprüche?
Nein, ich kann, also ich meine, das Einzige ist, was, also ich selber kann überhaupt nicht, oder hatte ich nie Interesse. Ich fand es so schön, als Kurt Tucholsky sagte, schade, dass man Wein nicht streichen kann. Ja. Also das fand ich so sinnlich, ja? Sehr, sehr schön. Aber lustig ist, kennt ihr das auch, Falstaff? Die haben immer so lustige Sprüche, so Buttons, ja, auf Social Media mit so lustigen Sprüchen. Und die Tage hatte ich gelesen, nach 2 Flaschen Wein habe ich endlich meine Steuererklärung gemacht. Ich bekomme 35 Millionen Euro zurück. Wie geil ist das?
Der ist super. Der ist super. Sehr schön.
Ja, auf die 35 Millionen. Prost.
Prost.
Ich habe immer noch My Sweet Lord im Kopf. Dietmar, du hast es so schön gesungen. Es ist jetzt voll.
Das ist ein richtig satter Geschmack. Und jetzt kommt etwas, das kann Dietmar von mir nicht mehr hören. Ich habe da eine leichte Bitternote drin.
Ja, ich kann es wirklich nicht mehr hören.
Ja, ich weiß.
Aber du stehst ja drauf.
Ja, so gar nicht. Also auf Bitternoten nicht. Ich find den Gesamtgeschmack Wahnsinn. Das ist ja ein richtiger Wumms. Der dahinter ist, wie bei meinem Wein eben auch, man wirklich merkt, der kommt aus dem Süden. Der hat einfach sehr viel Sonne gesehen und einfach ein tolles Klima. Aber ich habe ganz im Abgang so eine leichte Bitternote, merkt ihr die auch?
Ja, die Gerbstoffe sind noch präsent. Also du hast absolut recht. Hinten merkt man noch so ein bisschen die Gerbstoffe, die diese Bitternis bringen. Er ist halt sehr jung.
Aber
also für dieses Kaliber ist 2020 noch sehr jung.
Ja, aber gerade für Leute, die Rotweintrinker sind und die auch wirklich so kräftige Rotweine mögen, muss ich wirklich sagen, also sind beide Rotweine und so auch dieser hier absolut empfehlenswert. Und was so so drin ist diese Bitternote so ein bisschen. Ich habe so leicht so das Gefühl, als hätte da noch jemand sozusagen am Fass gestanden und hat noch so von frischen Orangen so die Schale abgerieben und hat sie da so noch so reingeworfen. Also das ist so, da ist diese Bitternote hat sowas von Orangen, kommt mir so vor.
Diese ätherischen Öle
richtig,
von der
genau.
Schale.
Ja,
ja. Ja, 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 absolut. Aber es ist auch so, weißt du, wenn du, also die Gerbstoffe, da merkt man es auf der Zunge, aber sobald tierisches Eiweiß auf die Zunge kommt, sind diese Weine weich und rund. Mhm. Also wenn du jetzt so ein Tomahawk-Steak ja, auf dem Grill hast oder so ein richtiges Bäm-Stück Fleisch, aber auch schon mit ein bisschen Schinken, sobald tierisches Eiweiß auf die Zunge kommt, gleitet das die Geschmackspapillen aus und der Wein ist ganz, ganz weich und rund. Also es sind schon Weine zum Essen, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Steht ja auch drauf, for brief.
Mhm. Ja, ne, man sieht ja auch schon, dass das Fleisch, das auf dem Rücken ist, also man muss dazu auf jeden Fall ganz, ganz fettes Fleisch dazu haben. Ist ja auch immer so das Ding, dass man halt, wenn man jetzt nichts zum Essen dabei hat, immer erstmal diesen puren übermannenden Geschmack hat im Mund und nicht den Ausgleich noch dazu. Ne? Das muss man dann auch mal dazu sagen. Genauso wie ja Chianti im Grunde genommen eigentlich auch immer ganz gut ist, wenn man ein bisschen Pasta dazu hat oder eine Pizza, um diese kräftige Note nicht. Also trotzdem finde ich, dass er unheimlich schön, also er bleibt immer noch lange im Mund. So. Ne? Nach den Worten von Henrik Thoma, er hat Cola Lee. Cola Lee, ja. Da sind schon ein paar Sekunden, die im Mund bleiben.
Ne, der feiert noch ganz schön nach, ne? Der feiert ganz schön nach.
Ja. Da ist Gaumenparty angesagt. Ich finde auch, obwohl diese Bitternote ist, aber trotzdem ist er weich. Bei dem Rotwein von dir, Thomas, habe ich immer so das Gefühl, da ist der Alkoholgehalt manchmal noch so ein bisschen im Gaumen. Also da merkt man so dieses 14,5, ne? Dieses Boom. Da hast du hinten nochmal so einen kleinen Nachbrenner. Ne? Das, was du manchmal bei Schnaps so hast, ne? Wo du noch so ein bisschen.
Nathalie, wie viel hat dieser Wein?
14.
14?
Mhm. Aber also er ist schon. Also, eigentlich ist es genau die Idee, dass, also ich möchte eben nicht so dieses ganz warme Rosinierte, ich möchte immer eher so eine kühlere Stilistik haben. Ich finde auch, es ist so ein bisschen balsamisch im Duft, ne? Also ich finde auch alles, was ihr gesagt habt, so die Brombeeren, auch so ein bisschen Pflaumen, aber so balsamisch. Und die Idee ist, dass die Weine dort auch Gerbsäure haben für eine Langlebigkeit. Also im Moment ist er noch sehr jung, aber dadurch wirkt der Wein nicht so, wow, so wahnsinnig opulent, sondern trotz der Kraft wirkt er auch schlank. Mhm. Das ist die Idee. Und das Weingut, diese Finca Anfora, die liegt auf 750 Meter Höhe. Also tagsüber ist es schon heiß, aber nachts ist es kühl. Oder im Winter ist es echt kalt, ne? Also da hat es auch Schnee dort oben. Und das im Süden von Spanien. Und es ist auch Luftlinie zum Meer, 5 Kilometer. Also du hast auch diese kühlen Brisen vom Meer. Das finde ich spannend, dass du eben trotz Süden von Spanien irgendwie auch so eine kühle Stilistik schaffen kannst.
Das ist auch bei dir vom Weingut, glaube ich, Richtung Malaga gelagert, oder? In der Ecke.
Es ist von Malaga 180 Kilometer Richtung Alicante, Valencia, ganz in der Nähe von Almeria. Mhm. Also Almeria kennt man jetzt nicht so als Weinregion. Aber im Moment ist es auch gerade so, dass dort so, ich sag mal so, Garagen-Wineries entstehen, also so kleinere Weingüter entstehen und einfach sehr spannend, ne? Weil es keiner auf der Pfanne hat, dass du eben im Süden von Spanien dann doch dieses kühle Klima auch haben kannst, ne? Und die machen die Lese auch in der Nacht, in den frühen Morgenstunden, sodass die Trauben kühl in den Keller gelangen. Dann ist also dieser Raum, wo die kleinen Trauben, also die haben so kleine Kästen, dass die Trauben sich bei der Lese auch nicht drücken. Und die stehen dann in einem Raum, der auch klimatisiert ist, gekühlt ist. Also, weil wenn du natürlich die Trauben irgendwie nachmittags um 15 Uhr reinholst, bei 28 Grad, dann schmeckt das nicht mehr so kühl und frisch und dann schmeckt es halt eher wie Glühwein, ne?
Sebastian.
Liebe Nathalie, ich hatte mir dein Wein zuerst in dieses eine Glas gefüllt und hatte doch eingangs erzählt, dass ich mir so ein anderes Glas so ein bisschen mit Eiswürfel vorkühle.
Ja.
Jetzt hatte ich mal so ein bisschen umgeschüttet. Und bin ich da falsch in der Annahme, dass dein Roter hier geil wenn er so ein bisschen kühler getrunken wird?
Yes.
Also so bei, ne, nicht so diese so 20, 21 Grad Zimmertemperatur,
absolut,
sondern eher so gegen 16 bis 18.
Absolut. In Spanien ist es ganz gäbe mittlerweile. Die trinken ihre Rotweine sehr, sehr kühl. Also es hat sich total gewandelt. Und wir Deutschen denken dann immer, oh Gott. Aber ich finde es mittlerweile sehr cool, dass in Spanien trinkst du die Rotweine grundsätzlich zwischen 14 und 16 Grad, ne?
Ja, aber da hast du ja auch die Außentemperatur, ist ja schon so warm.
Ja, eben, ne? Der wird
deswegen
schnell
brauchst
warm.
Du eigentlich, ja, ja, das ist ja, eigentlich ja, im Grunde genau. Wie Spätburgunder eigentlich auch in Deutschland, den du auch relativ kühl trinken kannst.
Ja, ja, ne? Finde ich auch schön. So. Also, weil wenn der zu warm ist, dann kommt ja immer mehr der Alkohol in den Vordergrund, die Frucht geht in, also zurück. Und deswegen, ich finde kühl sehr, sehr gut. Mhm. Also,
was haben wir denn da für Rebsorten drin?
Hier ist 55% Syrah. Der Vorgänger hatte ja auch Syrah. Und hier mit Merlot 35% und 10% Cabernet Sauvignon. Also im Süden von Spanien findet man eigentlich auch nicht so den typischen Tempranillo, gibt es hier nicht. Ne? Also man hat hier eben mehr so diese modernen europäischen Rebsorten wie Cabernet, Merlot. Syrah, aber es gibt hier auch zum Beispiel im Süden viel Garnacha und Monastrell, aber die sind dann auch wieder mehr so Full Body und er hat zwar die Kraft, aber ich finde, dass er trotzdem elegant ist.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und ich bin so ein Fan von Drehverschlüssen, also für mich ist das Beste, was es gibt, ist für mich Drehverschluss. Und die Frauen sind in der Regel... Achso, warte, was sagt ihr zu Drehverschluss?
Du, geht schneller auf, ne? Also, vor allem hast du nicht immer einen Korkenzieher in der Hosentasche. Also ist Drehverschluss ja wunderbar.
Okay, Sebastian sagt auch Daumen hoch.
Drehverschluss Thomas? Kriegst du immer auf?
Ja.
Ich hab immer noch leichte Vorbehalte, muss ich zugeben. Beim Weißwein nicht mehr. Beim Weißwein ist mir das relativ wurscht. Beim Rotwein habe ich noch... Vorurteile, wahrscheinlich sind sie komplett.
Du bist eben auch ein alter Mann. Das ist halt einfach, du kommst aus der grauen Vorzeit und du denkst halt immer noch, irgendwie nur Weine sind gut, wenn sie einen Korken haben. Ja?
Du bist 10 Jahre älter als ich, du hast auch keinen
Korken. Ja, aber du siehst so aus wie ich. Nicht alt bin, meine ich. Ne? Also. Jedenfalls, das Ding ist, Drehverschlüsse sind mittlerweile völlig wurscht. Ob du einen Drehverschluss hast, ob du einen Korken hast, ob du eine Wachskapsel hast. Das ist einfach nicht mehr relevant. Drehverschlüsse sind heutzutage einfach normal geworden. Und ich finde Drehverschlüsse einfach super praktisch auch.
Ich sage ja, ich habe Vorurteile. Aber wo bei Drehverschlüssen sind, Nathalie, du hast eben schon die Piwis erwähnt. Was sind denn aus deiner Sicht, du kommst ja sehr viel rum, die Trends, auf die wir uns in den nächsten Jahren als Weinliebhaber einstellen können?
Ja, also du hast gerade gesagt, Piwis, klar. Wir haben ja im Moment auch das Problem, dass die EU hat ja gesagt, dass bis 2030 wollen sie das durchziehen, dass man in den Schutzgebieten überhaupt keine Spritzmittel mehr. Also ich meine, auch im Bio-Wein brauchst du ein bisschen Spritzmittel schon, ne? Und ganz ohne geht es nicht. Also gerade in unserem Breitengrad geht es nicht ganz ohne. Und das würde zum Beispiel bedeuten, dass an der Mosel 90% vom Weinbau nicht mehr machbar wäre. Also es ist unfassbar. Weißt du, man hat über Jahrhunderte, hat man diesen Bergen, diese Rebterrassen abgerungen. Es ist wirklich eine Kulturlandschaft. Und jetzt sagt die EU, oh nee, in Schutzgebieten darfst du nichts mehr machen. Also... da wäre vielleicht die einzige Variante dann noch Piwis, also pilzwiderstandsfähige Reben, die man kaum noch spritzen muss. Aber so ganz ohne wird es echt ein Problem. Ne? Aber der andere, also Piwis wird ein Trend, klar, weil man muss eben nur noch ganz wenig spritzen. Was aus meiner Sicht ein echter Trend wird, ein echter Burner, deutscher Rotwein. Also international gesehen.
Ja.
International gesehen. Weil du kannst ja nicht sagen, der Klimawandel ist gut, aber für den deutschen Rotwein, wir haben heute das perfekte Klima. Also die anderen Regionen.
Kommen immer mehr, das merkt man auch schon.
Ja,
also,
die anderen Regionen beneiden uns heute. Ne?
Ja,
Oder zum Beispiel auch.
Wo findest du den bisher besten Rotwein in Deutschland? Was ist da so dein erstes, was dir in den Kopf schießt?
Ich meine, so als gebürtige Baden-Württembergerin. Ja. Sind wir da schon ganz vorne, aber auch die Pfalz. Nein, auch die Ahr, großartig. Ich meine, Franken haben wir auch großartige Rotweine. Also Deutschland hat heute eigentlich das absolut perfekte Klima. Und wer gerne Pinot mag, also Spätburgunder, Pinot Noir, ja, wo gibt es sie denn in ganz, ganz hoher Qualität? Also na klar, im Ursprungsland, im Burgund, und da gehen die Preise gerade ab durch die Decke. Es ist unfassbar, wie teuer die heute sind. Und dann kriegst du noch gute Pinots in Oregon, ja, und dann in Deutschland, ne? Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren der Hype schlechthin sein.
Es gibt erst ein Sangiovese in Deutschland. Das hätte man vorher nicht denken können, dass das passiert.
Ja, auch Tempranillo gibt es mittlerweile hier. Nebbiolo gibt es auch schon. Oder auch, ja, vor 20 Jahren haben wir überlegt, Cabernet Sauvignon. Weißt du, wenn der im Herbst, der wird ja noch mal 2 Wochen später als Merlot reif. Also der braucht echt eine lange Reifezeit im Herbst. Und wenn der nicht reif wird, das ist so streng und hart und grün und kantig. Dann haben wir gedacht, in wie vielen Jahren wird Cabernet Sauvignon bei uns wohl reif? Ach, wir können das mittlerweile in jedem Jahr.
Ganz was anderes, Nathalie. Trinkst du auch Bier?
Ja, also nein, noch nicht so lange, ehrlich gesagt. es ist so verrückt, also Jahrzehnte habe ich immer gedacht, ich gönne jedem sein Bier oder viele sagen, es ist besser eine Weinprobe, ist Bier danach. Und ich habe gedacht, ich gönne es dir, an mich geht es nicht ran. Und dann war ich vor ein paar Jahren bei einer Bierprobe und dann habe ich festgestellt, ich mag einfach kein Pilz. Weil Pilz ist so hopfig, das ist doch gar nicht durstlöschend.
Ja, ja.
Es ist so hopfig bitter. Und seit ich das weiß, trinke ich gerne Bier und ich bin eine begeisterte Craft-Bier-Trinkerin. Also diese Craft. Ich war auch in Oregon, habe ich so eine Weinreise natürlich gemacht. Und dann waren wir in Portland und da gibt es ja 60 verschiedene Craft-Bier-Brauereien. Und dann kriegst du immer so Tableaus, das sind 5 kleine Gläschen Bier und jedes Bier ist beschrieben. Also auch genial, muss ich sagen. Mag ich auch. Also mittlerweile trinke ich auch sehr gerne Bier. Aber Pils geht bis heute nicht an mich ran.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du kommst ja viel rum in der Welt.
Ja.
Du hast viele Weingüter gesehen.
Ja.
Und Weingüter sind manchmal sehr landwirtschaftlich und manchmal unfassbar schön. Hast du eine Erinnerung, was das schönste Weingut war, was du jemals besucht hast?
Also, ich meine, das ist, was mich vielleicht von jüngeren Kollegen unterscheidet. Ich war eigentlich bis auf Rumänien und Israel in jedem Weinbauland der Welt. Also egal, ob in China, in Kanada, ich weiß es nicht, überall. Und also da gibt es immer wieder wahnsinnig tolle, beeindruckende Weingüter. Ob das in Südafrika ist, da kommen sie ja in jedes Weingut hin, die sagen, hi, willst du ein Tasting? Jo. 5 Weine, jo. Also und da kannst du am Samstag, am Sonntag, also immer, ne? Das ist toll. Aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, war Colomé. Colomé ist das höchstgelegenste Weingut der Welt auf 3100 Meter Höhe.
What?
Ja, in Salta in Argentinien. Und wir sind über einen Pass gefahren, über 4500 Meter, ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann hat dieses Weingut, Colomé, also klar, sie haben auch Zimmer, weil da kommst du nicht mehr so schnell weg. Und sie haben ein eigenes James Turrell Museum. Und ich bin ein großer Fan von James Turrell. James Turrell ist ein Künstler, der war eben auch in Mathe sehr begabt und so. Und also immer, der hat so Räume geschaffen. Also dann liegst du in diesem Museum abends Auf dem Boden und dann guckst du in den Sternenhimmel. Also es ist nicht wirklich der Sternenhimmel, sondern der verändert sich so ein Punkt. Also der schafft so Effekte, weißt du? Oder du stehst irgendwie vor einem großen Ausschnitt und der arbeitet nur mit Licht. Und dann hast du den Eindruck, das ist ganz tief, das ist London bei Nacht im Nebel. Also der schafft eben so besondere Geschichten. Und das haben die dort. Aber ja, es gibt viele schöne Weingüter. Aber das, ich glaube, das hat mich am meisten geflasht.
Das klingt so mega interessant. Das ist so, da kriegt man Lust zu reisen. Einfach, das ist das Schöne ja im Grunde genommen, dass man aufgrund von Reisen, im Grunde genommen, ja, wenn man diese Kulturen, die unterschiedlichen Kulturen wahrnimmt, die unterschiedlichen Genüsse dann eigentlich, ja, auch wiederum Sinnlichkeiten, und dann entdeckt, was das eigentlich, das Leben, wie es bereichert. Das ist so viel wert und so viel schön. Und drum kommen wir jetzt zu einer Bereicherung, die unseren Podcast immer so bereichert. Weil wenn ich Thomas angucke, unter anderem auch Sebi, aber eigentlich Thomas und seine roten Wangen sehe, dann ist es Zeit für den Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher. Nathalie, ich habe dir einen ersten Zungenbrecher reingestellt, den du uns bitte vortragen darfst.
Ich muss meine Brille aufsetzen. Ich bin jetzt auch in dem Alter.
Der passt zu deiner badischen Heimat and the stage is yours.
Oh Gott, nein, das ist gar nicht badisch. Schelle se net an... Sellere Schell, Selle Schell, Schellt net, Schelle se... An Sellerer Schell, Selle Schell, Schellt. Oh Gott, was heißt das?
Klingt ein bisschen arabisch, aber das ist...
Klingelingelingeling.
Mir wurde erzählt, er sei badisch. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da gesagt wird.
Gut.
Okay, es beruhigt
aber,
mich.
Aber es hört sich gut an. Also,
es hört sich sehr gut
ja,
an.
Ja, auch noch, also du hast, obwohl du nicht ausgespuckt hast, vermute ich, so was ich bisher beobachtet habe, hast du es sehr gekonnt gemacht. Wir kommen zu Sebastian. Sebastian ist ja unsere Koryphäe, was das Schnellsprechen und vor allem Zungenbrechersprechen angeht. Und ich habe mir einen Zungenbrecher für ihn ausgedacht, weil an dem Tom damals, unser lieber guter Tom der ersten Staffel, so
dermaßen der Weingott habe
irgendwann,
ihn selig.
Ja, gescheitert ist, weil es auch nicht kurz ist. Aber da du ja so schnell sprichst, lieber Sebi, Quarkfee, Suni,
ja.
Darfst du das jetzt viel Spaß.
Dietmar,
so, Alter.
Du bist ein Schwein.
Okay, viel Spaß.
Ich versuch's. In einem kleinen Dorf lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen auch Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar. Die Rhabarber Barbara Bar. Die Rhabarber Barbara Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden und die drei bekanntesten und ihnen waren drei Barbaren und kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von der Barbara Baras leckeren Rhabarber Barbarkuchen zu essen. Dass man sie auch die Rhabarbera nannte und dann die Rhabarbera nee, tut mir leid, Dietmar. Ich bin geschlagen.
Ich habe
gewonnen.
Jawohl! Ich habe
ihn. Keine Chance. Dietmar, du hast ihn geschafft.
Ich habe ihn.
Dafür gebe ich dir heute einen ganz einfachen.
Okay. Ach, der auch noch. Der Wachsmasken-Max wächst Wachsmasken aus Wachs. Aus Wachs wächst der Wachsmasken-Max Wachsmasken. Der Wachsmasken-Max wächst Wachsmasken aus Wachs. Aus Wachs wächst der Wachsmasken-Max Wachsmasken.
Boah, Respekt. Cool. Mega. Ja, ey, gezittert. Da zeigt sich der Profi.
Ja, einmal muss ich auch irgendwie es hinkriegen.
Das war gut.
Jetzt muss ich nur mal... wo ist denn mein Ding hin? Ich habe auch für...
Ich brauch auch keinen.
Doch. Ist es für dich jetzt nicht ganz so schlimm? Warte mal ganz kurz. Kommt. Und zwar jetzt. Viel Spaß.
Dies ist ein Scheit. Ein Schleißenscheit. Ein wohlgeschlissenes Schleißenscheid. Es schickt dir Frau Heißen aus Meißen. Ihr Mann ist der wohl vortrefflichste Schleißenscheid-Schleißmeister von Meißen. Er hat, bevor er das Frühstück genossen, schon mehrere Scheide geschlissen und geschlossen.
Oh, sehr gut. Cool. Super.
Sehr schön. Sehr schön. Hervorragend. Nie klang es so sinnlich wie jetzt von dir.
Aber man weiß sofort, wo es hingehen soll und hat wirklich Angst, es zu sagen. Wie mit dem
mit dem
Fichtendickicht. Ich glaube, das war bei Jessica Stockmann, ne, wo ich das Fichtendickicht nicht hinbekommen habe und sofort vom Fickendickicht besprochen habe.
Du hattest einfach andere Bilder im Kopf, das muss man einfach so sagen.
Also ich haben die ganze Zeit darauf gewartet, ja.
Ja, nicht mit uns. Nathalie, ein toller Abend. Für uns ist es ein Abend, für manche ist es jetzt auch morgens 7 Uhr oder 9 Uhr oder 11 Uhr, man weiß es nicht. Neigt sich so ganz, ganz langsam dem zur Neige, wie im Wein. Das ist sehr schade, aber wir machen nochmal was gemeinsam. Wir kochen gemeinsam ein paar Eier.
Versprochen.
Ja, unbedingt. Wir machen eine Dienstreise zu dir und werden nochmal zusammen was machen. Das muss heute nicht Schluss sein. Vielleicht war es nur Folge 1 mit dir. So eine tolle, sympathische Frau zu Gast bei uns. Das schreit nach Wiederholung.
Absolut.
Wir haben noch jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig für uns, die Benotung oder Bepunktung unserer Weine. Wir haben vor vielen, vielen Folgen den goldenen Korken erfunden. Der goldene Korkenwert bewertet mit 0 bis 100 Punkten. Es führt bislang mit 96,33 Punkten Christian Lohse mit seinem Burgunder. Kein Wunder, ein Chassagne Montrachet.
Aber doch nicht für 30 Euro.
Nein, diese Folge war außerhalb der, also die war, ich glaube, die Flasche war 100 Euro
mehr. Ja, okay.
Den letzten Platz, Dietmar, was steht da? Letzter Platz war Dietmar mit 59,25 Punkten
ja, bislang. Ja, auch das in der Folge muss man mal hinkriegen, mein lieber Freund, ne?
Ja, Respekt.
Ja.
In der Folge mit Judith Döker, als es um indischen Wein ging, hat Dietmar mit einem Wein namens Yogi.
Wir machen mal einen indischen Wein mit Nathalie. Mal gucken, was sie da
das möchte.
Okay,
das
Jungs, ich würde eher so Christian Lohse.
Da hat Dietmar den letzten Platz gemacht. Nur, dass du so grob weißt, 59,25.
Ja, ich wollte Thomas auch mal eine Chance geben. Man muss es auch mal einfach ganz höflich formulieren.
Ich habe mir immer überlegt, weißt du, ich bin ja auch immer bei Gourmillon, also im Verkostungsteam und Deutscher Rotweinpreis und Best of Riesling und so. Gedacht, irgendwann mal sage ich ganz trocken, weißt du, wenn so die Punkte so bam, bam, bam abgefragt werden, 35. Ich glaube, wir würden alle irgendwie, weil es gab es noch nie, weißt du, wenn wir bewerten, dann ist es ja eigentlich immer, ich sag mal, zwischen 78 und 100. Also, wäre doch mal.
Ja, das ist bei uns auch so, außer Dietmar bringt indischen Wein.
Richtig. Okay, 59.
Gut, wollen wir zur Tat schreiten. Nathalie, magst du beginnen mit dem Wein von Dietmar? Das war der Weiße, das war der erste heute.
94.
Der zweite war der Wein von Thomas.
Ah, es ist nicht so ganz meins.
90. Ich hab's gemerkt. 90?
Ja, 90.
Mhm. Und dein eigener?
91.
Prinzessin, magst du mit Dietmars Wein starten?
Ja, also ich tue mich heute wirklich so ein bisschen schwer, deswegen habe ich alle drei nochmal hier mir eingeschonken. Ich fand es ein super spannendes Thema, ich fand es super spannende Weine. Deswegen fällt es mir heute so schwer. Es ist nicht einfach, weil sie so tief sind, so vielschichtig, so krass eigentlich sind. Du willst von mir die Punkte von Dietmars Wein haben, das ist der mittelste, ne?
Der Weiße.
Oh Gott.
Du hast einen roten in der Hand.
Das wäre fast schief gelaufen jetzt hier. So, den Weißen. Punkte.
Nein!
What?
Sebastian!
Es ist einfach mein persönlicher Geschmack, der jetzt das ganze Ding hier so ein bisschen runterzieht, weil es mir zu sehr in diese Kräutergewürzrichtung geht. und ich den super gerne eiskalt zur Mittagspause trinke, aber mir abends, glaube ich, nicht holen würde, kaufen würde mit meinen Freunden.
Ich sterbe jetzt alle tausend Tode. Was ist da los mit dem
Mann? Das hat er mit mir bei Merget auch gemacht. Dietmar, ich sage jetzt etwas, was ich nie wieder sagen werde.
Es tut mir wirklich leid.
Es tut mir leid und ich verstehe ihn nicht bei der Bewertung deines Wahls.
Dankeschön. Können wir ihn rausnehmen? Okay, weiter.
Also, Prinzessin, gib bitte meinem Wein 100 Punkte.
So, dein Wein ist wahrscheinlich das Mittelstück hier.
Der Rosinenwein.
Dein Wein ist so richtig für die Leute, die Bock auf in die Fresse haben, die einen richtig guten, geilen Rotwein trinken wollen, der vielschichtig ist, der alles Mögliche für dich bereithält. 76 Punkte.
Oh, bist du streng?
Der ist hart, ne? Alter. Also, den müsst ihr mal in eure Gourmillon-Punktewertung reinhauen. Da gibt es mal so einige Überraschungen. Ja.
Nathalie, zieh dich warm an.
Ja, mir wird es nicht besser gehen.
Nathalies Wein schmeichelt meinem Gaumen. Der macht mir. Der ist genauso gut wie die anderen, aber der hat irgendwas, was es bei mir zu einer unfassbaren Angenehmheit führt. Vielleicht ist es aber auch Nathalie. Die hat uns hier. Also, ich bin schockverliebt in diese Frau. Ja, da höre ich super gerne zu, das macht so viel Spaß und ich habe mich schon gefragt, wann der vierte Wein kommt. Deswegen kriegt sie von mir heute 80 Punkte.
Bam!
Was für ein strenger Mensch.
Ja, bei mir hin. Also,
ich möchte nicht wissen, was deine Kindheit war. Also das ist irgendwie, also dieser Mann ist mir ein Rätsel hoch 10. Er haut so viel Gutes raus, wenn er darüber redet, auch bei den Punktebewertungen.
Ja, das also,
ich glaube, du musst irgendwie tatsächlich deine eigene Punktebewertung irgendwann mal aufmachen und dann einfach Parker und Gourmillon als sowas von einfach in Konkurrenz treten.
Er heißt ja auch mit Nachnamen Klein.
So, okay, gut. Fangen wir an. Fangen wir an bei deinem Thomas. Ich muss ja einfach dazu sagen, also es gibt auch einfach einen Unterschied, der darin liegt, zwischen Weiß- und Rotwein zu unterscheiden. Und wir haben hier zwei Rotweine, die gegeneinander sozusagen oder miteinander im Rennen sind. Der Moncloa 10 Barricas, hat erstmal in der Duftnote gegenüber jetzt den von Nathalie einfach unheimlich einen etwas intensiveren Geruch, was mit Vanille zu tun hat, ne? So. Wenn man ihn.
Das war gewollt.
Na, natürlich, du hast so ein bisschen nachgeschenkt mit Aromen, ich weiß. Aber das Ding ist, wenn man ihn trinkt, hat er dann eine etwas krassere Schärfe. Gerade im Abgang ist er so ein bisschen härter. Darum gebe ich ihm von den Rotweinen, die ich so bisher auch getrunken habe, was ich aber sehr gut finde, 88 Punkte. Ja. Ich bin bei Nathalies Wein dabei, er ist runder. Er ist zwar von der Intensität des Geruches nicht ganz so stark wie jetzt sozusagen deiner, der so ein bisschen parfümiert darüber kommt, aber der im Geschmack weicher wirkt. Und einfach in Verbindung, wenn man sich vorstellt, jetzt nochmal ordentlich ein schönes Steak da reinzuknallen oder einen Burger, bei beiden übrigens, wird mit Sicherheit beide nochmal ein bisschen wesentlich mehr abrunden. 88 bin ich bei Nathalies Wein tatsächlich auch bei 90 Punkten, weil ich das wirklich schon ein bisschen angenehmer finde. Jetzt kommen wir zu meinem Wein, lieber Sebastian Quackfee. Ich muss einfach sagen,
nichts Verniedlichendes mehr. Nichts mehr mit Prinzessin.
Nichts mehr.
Nur noch das Teil.
Nur noch klein. Also, es ist, als würde ich Berliner Kindl jetzt hier irgendwie runterreden. Ja, also, das ist, muss man auch mal so sagen. Als würdest du einfach den Rasen von Union Berlin einfach auffressen. Also, das ist irgendwie so. Ich finde halt, was die Weißweine angehen, die ich bisher getrunken habe. Und ich muss sagen, ich war früher immer sehr stark Rotweintrinker. Und ich habe Früher weiß man ja nicht vertragen. In den früheren Folgen habe ich das oft benannt, dass mir die Säure einfach auf den Hals zugeschnürt hat und ich mich davon entfernt habe, Weißwein zu trinken und dann sehr auf den Rotwein gegangen bin. Ich finde diese beiden Rotweine, wie gesagt, sehr elegant trotz allem und finde einfach, die haben eine ganz tolle Textur und einen Charakter. Bei dem Weißwein und ich sag mal, wenn ich die Folge jetzt von Christian Lohse so immer höre, der ja auch mit Weißwein gestartet war, wo ihr gesagt habt, einfach, das war der Hammer hoch 10. Mich begeistert dieser Voladeros unheimlich. Ich habe, was Weißweine angeht, selten einen so feinen, so samtigen Geschmack gehabt, der nicht wehtut, der mir meinem Hals nicht wehtut und der leicht daherkommt, aber unheimlich eine schöne Tiefe mit sich bringt. Gerade auch dieser Geschmack dieser unterschiedlichen Böden mittlerweile, muss ich ja sagen. Also ich gehe da einfach wirklich so durch so ein Feld von an Meer, wo das Salzwasser einem so
die Gischt. Punkte, Dietmar.
Ja, 95 Punkte. Ja, bitte, ich muss einfach sagen, bitte. Das ist einfach für mich einfach ein wunderbarer Wein. Der
auch sehr charaktervoll, ne?
Total.
Trotz
total.
Der Leichtigkeit sehr, sehr charaktervoll.
Sehr, sehr charaktervoll. Ich bin da ganz, ganz berührt von diesem Wein sogar. Also ich bin angetan.
Ja, ja.
Ich habe mehrfach zwischendurch jetzt immer quer getrunken und ich muss einfach sagen,
nimmt noch mal einen Schluck. Also jetzt, wo er wärmer ist, hat er hinten auch so ganz viel frische Walnuss. Weißt du, wenn du die noch schälen kannst, die Walnüsse.
Ja. Hast du gerade deinen eigenen Wein bewertet oder bin ich kurz ausgestiegen?
Bitte?
Bitte?
Hast du gerade deinen eigenen Wein oder wo warst du jetzt?
Ja, er hat seinen eigenen Wein bewertet. Liebe Freunde am Ohr, ihr findet unsere Weine unter invino-weinpodcast.de. Ihr findet uns auf YouTube, ihr findet uns auf Instagram unter invino wer wie was. Kommentiert, bewertet, liked, schreibt was dazu, folgt diesem Podcast, wie auch immer ihr wollt. Wenn ihr mehr über diese Weine wissen wollt, findet ihr das dort. Ich fange mal hinten an. Nathalie, ich habe bei dir ein Problem mit den... nicht bei dir. Mit dir habe ich überhaupt kein Problem. Also auf deine Paella freue ich mich jetzt schon.
Okay.
Ich komme auch alleine, Nathalie.
Ich komme mit trotzdem auch.
Genau,
und deine Gerbstoffe kenne ich gar nicht. Insofern, bei dem Schlachterwein, den du heute mitgebracht hast, habe ich ein Störgefühl mit den Gerbstoffen. Ich verstehe aber, dass das am Alter liegt. Ich finde ansonsten Geruch, Geschmack wirklich saugut bei diesem Wein. Deshalb gebe ich dem 90 Punkte. Bei meinem, ich bin halt ein Freund von Fruchtbomben, von Dingern, die einfach knallen, die einfach 4% haben. Das ist ein bisschen simpler, glaube ich, aber so bin ich nun mal. Dem gebe ich 92 Punkte. Und Dietmars Wein, naja, was soll ich sagen? Dietmar, du hast mich noch nie so begeistert wie heute.
Cool.
Ich kann nicht umhin. Ich würde es so gerne. Alles in mir sagt, mach den Mann fertig. Aber es gibt so eine ganz leise Stimme auf der linken Schulter, die sagt, nein, dieser Wein war wirklich sensationell gut. Ich gebe ihm heute auch 95 Punkte.
Wow, danke schön.
Wow, sehr gut.
Das mache ich nicht deinetwegen. Nicht
deinetwegen. Das ist mir vollkommen wahr. Es geht auch hier um eine ganz andere. Es geht um die Winzerin. Ja.
Wir haben damit ein relativ enges Endergebnis. Auf Platz 3 mit 86,5 im Schnitt und damit knapp über dem Siegerwein von Manuel Andrack, als es ums Thema Saar ging, liegt heute Thomas. Auf Platz 2 mit 87,75 im Schnitt und damit hinter deinem Portwein bei der Merget-Folge und kurz vor Tom, als er den Pinot Noir mitgebracht hat, liegt heute Nathalie. Und auf Platz 1 Dietmar mit 89,75 Punkten auf Ebene der beiden Bacchus von Thomas und Stefan Marquardt in der Bacchus-Folge. Dietmar, vielen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du durftest heute einen sehr, sehr knappen Sieg mit dir tragen.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich danke meiner Familie, ich danke meiner Mutter, meinem Vater, dass sie mich geboren haben. Ich bedanke mich bei meinem Agenten. Achso, nee, das ist ja keine Preisverleihung.
Danke nicht dem Fallbeil.
Fallbeil, nein. Ich danke keinem Berliner Kindl. Ja, das ist. Sebi, ich mag dich trotzdem. Liebe Nathalie, als Aufgabe jetzt nochmal für dich: Du hast diese drei Weine vor dir stehen, diese drei wunderbaren, tollen, grandiosen Weine. Wenn du diese Weine nochmal einfach im Vergleich kurz bewerten würdest, und zwar, und jetzt kommt's. Ich habe lange überlegt, welche Aufgabe können wir dir geben? Ich dachte, naja, bewerte sie doch als Gourmillon-Expertin, ne? Also, damit sie weg. Aber wie würdest du diese Weine beschreiben, wenn es um einen Tanz geht?
Das ist schön. Also ich meine, mit den Roten ist es natürlich einfacher, weil das ist so feurig, ne? Mhm. Und ich würde, Thomas Wein würde ich eher so als eine Rumba, ja, da ist so, bam, bam, also da kannst du so springen und Rumba stellt man sich irgendwie so opulent vor.
Eine gewisse Körperlichkeit.
Genau.
Romantik.
Genau, Rumba mit Hüftschwung. Ah, das wollte ich eigentlich immer noch sagen. Die Spanierinnen, ey, ich habe noch nie in meinem Leben so viel, so kurze Röcke gesehen. Die zeigen einfach, was sie haben. Und ich frage mich, wie sie sitzen können mit so kurzen Röcken. Aber das nur am Rande. Okay, also Rumba, ja, so Hüftschwung. Den Butcher's Darling, den denke ich eher als Tango, also weil auch feurig, aber halt so, ja, dabei diese Eleganz, ja, und so ein bisschen, ja, diese Feinheit. So, und ja, dein Siegerwein, Dietmar, da wird es jetzt echt schwierig, weil auf der einen Seite ist er ja leicht, also das wäre so wie, ich weiß es nicht, so eher so ein bisschen, was machen die Jungen, nicht Aerobic, was machen die so, Street Dance, aber Endtanz. Der ist auch sehr, sehr charaktervoll. Boah, das ist echt eine Herausforderung. Also es ist irgendwie spritzig, ne? Also vielleicht doch eher, weißt du, manchmal die Amis tanzen die da nicht so ihre, wie heißen denn diese Challenge da auf der Straße? Vielleicht würde ich sagen, das ist Broadway. Broadway, ja. Dein Wein, jetzt haben wir es.
Broadway, ja. Jawohl.
Da ist alles drin. Ne? Du hast eben 42nd Broadway, Street. Dieses große Kino. Du hast aber auch die Spritzigkeit, was Frisches, was Junges. Du hast Charakter. Ey, Broadway.
Na, super schön. Mhm.
So, du hast es verdient, Dietmar. Na,
Dankeschön. Ach, es war so schön. Es war so wunderschön, liebe Nathalie. Also es schreit wirklich danach, dass wir uns auch persönlich irgendwann mal vor der Nase also, haben.
Wirklich. Also wann immer ihr hier in diese Richtung kommt, oder ich würde umgekehrt auch, wenn ich in eure Richtung komme, einfach bitte. Vielleicht mal...
Sag Bescheid, wenn du in Hamburg bist, sag sofort
eine
Bescheid.
Eine Mail schreiben, also war echt schön gewesen. Also ich hatte Respekt. Ich wusste nicht, was... Ich meine, ihr habt uns ja auch nicht viel vorgegeben, ne? Ich hatte schon Respekt. Dann Technik, also ich habe gedacht, oh, Sebastian, du bist echt der Größte für mich. Also, oh, dass du mich da gerettet hast, danke.
Also. Ja, wir kriegen das schon alt immer irgendwie hin.
Ja, danke.
War wir haben eine sehr cool. allerletzte Tradition. Die letzten Worte gebühren dem Gast. Deshalb müssen wir drei Jungs jetzt schon mal Tschüss sagen. Ich sage Tschüss.
Ich sage auch Ciao. Hasta luego, wie es halt so schön heißt, und bedanke mich herzlichst für deinen Besuch bei uns.
Ganz, ganz vielen Dank, Nathalie. Du bist ein wunderbarer Gast. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, bin ich mir ganz sicher. Und jetzt die letzten Worte von dir.
Ja, Jungs, ich kann mich nur anschließen. Es war... So, zwei so schöne, kurzweilige Stunden, genussvoll. Und ich finde es wirklich toll, dass ihr das so pflegt, ne? Dass ihr das auch transportiert. Weil eigentlich Ist doch das Schönste, wenn man zum Beispiel euch im Auto hört oder ja, bei einer schönen Gelegenheit und man kriegt einfach Appetit. Man sagt, oh, ich möchte auch jetzt diesen Wein genießen oder ich möchte dieses Erlebnis haben oder in diese Region reisen. Also was ihr dort vermittelt, ist einfach grandios. Also tausend Dank, dass ich heute bei euch dabei sein durfte. Danke, danke, danke.
Sebi, bist du noch da? Thomas, ich bin allein. Ah, jetzt kommen sie wieder.
Wahnsinn.
Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.